Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bob.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Account.
Kritiker Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, Fuß auf meine Mentoren.
Bitte widmet mir ein Kritik-Track,
Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt.
Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
Hallo und herzlich willkommen zum X-Men Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns im Album des Monats und diesen Monat wird es lange dauern, also an alle, die jetzt zuhören, den kann ich schon mal sagen, bringt Zeit mit, denn wir sprechen, und das ist glaube ich relativ offensichtlich, über Mann beißt Hund von OG Kimo, das zum Jahresstart nach diversen Verschiebungen jetzt am 7. Januar erschienen ist, und ich habe eine wunderbare Runde um mich geschart, um dieses Album jetzt Song für Song zu besprechen und diese ganze Story, die uns OG Kimo da auflegt, auseinanderzunehmen. Und ich habe zum einen Baza dabei.
Was geht?
Anni ist dabei.
Hello.
Und Leon ist dabei.
Servus.
Man kennt sie alle aus dem Backspin Podcast und auch Backspin Social Media Kosmos. Und wir haben vor, jetzt diese insgesamt 17 Songs sind es, ne? Davon zwei mit Skit-Charakter, nach und nach zu besprechen. Und da ja die Ankündigung und der Weg zu diesem Album ein bisschen nicht nur in deutschem Rap-Kosmos, sondern generell in, sag ich mal, den Abläufen der Musikindustrie etwas anders abgelaufen sind, als man das so kennt. Wie habt ihr die letzten zwei Jahre ungefähr seit dem Release von Geist, dem Debütalbum von OG Kimo, verbracht, und habt ihr euch auf das Album gefreut?
Ich mach mal den Anfang. Also ja, das Ding ist ja bei Kimo, der ist ja irgendwie immer nicht so auf der Bildfläche gewesen, seitdem Geist damals rausgekommen ist. Gab hier und da mal ein paar Releases, irgendwie als Feature-Gast oder hier unser Glucky Freestyle, der jetzt auch nicht auf dem Album ist. Und was das Album betrifft, haben wir ja wirklich nur 3 Singles bekommen. Und als kleiner Fan ist man natürlich dann auch mal ein bisschen traurig, beziehungsweise man wartet sehnsüchtig da auf ein Lebenszeichen von dem Künstler, jetzt gerade bei Kimo, wo ich persönlich einfach unglaublich großer Fan bin. Man war da ein bisschen, ich habe mich unfassbar gefreut, als diese Albumankündigung kam, und man war halt schon so, okay, man hat jetzt irgendwie nur 3 Songs bekommen und warum kommt jetzt keiner mehr? Und es war halt auch klar, dass keine Single mehr kommt, bevor das Album erscheint. Und jetzt, wo das Album da ist, verstehe ich aber absolut, warum die das so gemacht haben, zu 100%. Ich glaube, dass da einfach noch einzelne Songs vorher als Single rausbringen, hätte einfach nicht funktioniert. Und die sagen ja auch selber, dass die wollten, dass man sich das als Ganzes anhört, weil es ja auch eben ein Konzeptalbum ist. Und ich war traurig, dass nur 3 Singles kamen und man so wenig gehört hat, aber jetzt verstehe ich es auf jeden Fall.
Ich habe auch auf jeden Fall sehnsüchtig gewartet, Geist immer noch gepumpt. Ich habe eigentlich nie wirklich aufgehört damit nach dem Release. Und kann auch absolut nachvollziehen, warum es so lange gedauert hat. Es ist ein so emotionales, tiefgründiges Album, dass es ihm völlig gerecht ist, sich alle Zeit der Welt zu nehmen. Und ich meine, ich glaube, Kimo-Fans sind allgemein sehr geduldige, verständnisvolle, hungrige Leute, die eigentlich den Hunger auch in 5 Jahren nicht verloren hätten. Also wir hätten uns jederzeit gefreut auf ein Album. Deswegen, genau.
Ja, das war bei mir ungefähr dasselbe Spiel. Ich habe gemerkt, Geist ist so ein unfassbar langlebiges Album, und ich habe es wirklich einfach über die seit dem Release 2019 eigentlich durchgängig gehört. Und ich glaube, der erste Track Mali kam ja dann Ende 2020, und ich habe mir dann auch direkt im gleichen Atemzug irgendwie die Vinyl schon vorbestellt, ohne irgendwas von dem Album zu wissen. Und dann war halt 2021, und ich glaube, dann kamen irgendwie so die ersten Gerüchte, ja, dass das irgendwie im Frühjahr erscheinen wird und bla bla bla. Und jetzt im Endeffekt hat es halt über ein Jahr gedauert, bis das Album da ist, aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, also ich bereue es keine einzige Sekunde.
Es gab ja auch einen Grund, warum das so lange gedauert hat. Es gab ja diese privaten Gründe von Kimo, wo ja jetzt durch das Album klar geworden ist, was es konkret ist. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Kimo ist nämlich Vater geworden.
Mhm.
Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe das gar nicht jetzt so aktiv mitverfolgt und auch nicht so sehnsüchtig gewartet. Denn obwohl mir das Debütalbum sehr, sehr gut gefallen hat, habe ich jetzt so retrospektiv gemerkt, habe ich es quasi gar nicht gehört in den letzten 2, 3 Jahren. Also ich habe mir damals die Platte gekauft und ich habe sie vielleicht so 5, 6 Mal dann aufgelegt und war sehr begeistert davon. Aber es hat nicht so richtig in meinen täglichen Musikkonsum gepasst. Ich kann gar nicht ausmachen, woran das liegt. Vielleicht, weil ich dann doch zu sehr so durcheinander höre und es irgendwie in seiner Machart, ähnlich wie das Album jetzt ja auch, dann so die 30, 35 Minuten Zeit beansprucht, die es dann läuft. Dementsprechend habe ich gar nicht so den Zeitdruck auch gehabt. Also wann es gekommen wäre, dann hätte ich mich gefreut. Und ich freue mich jetzt auch sehr darüber. Ich glaube aber auch, dass es wieder so ähnlich ablaufen wird wie mit Geist, sodass ich das hin und wieder mal punktuell alle paar Monate dann genießend hören werde. Aber dass das jetzt nicht so ein Daily Rotation Album für mich wird. Aber das sind alles so Sachen, die wollen wir vielleicht am besten in den nächsten, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal über den Daumen, 2 Stunden besprechen. Denn wir haben ja direkt einen 4-Minüter, der Anfang heißt, um anzufangen. Und ich würde damit sagen, wir starten jetzt ins Intro, um dann gleich schon mal darüber zu sprechen, was denn überhaupt die Welt ausmacht, in die wir von Kimo abgeholt werden. Ja, alleine das Sample hat schon was sehr Filmisches, Filmmusikhaftes. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, stammt es sogar aus einem Film-Soundtrack. Ich habe leider noch nichts dazu finden können. Aber wir werden direkt abgeholt in eine Mainzer Hochhaussiedlung vor roundabout 10, 12 Jahren. Und Kimo stellt uns 3 Charaktere vor, nämlich einmal Malik, einmal Jascha und einmal Kimo, sich selbst. Und berichtet so ein wenig von einem ersten Treffen, nachdem er dorthin gezogen ist. Und quasi der Formation eines neuen Freundeskreises. Und damit sind wir ja schon so ein wenig in dem Konzept dieses Albums, dass eine filmische Geschichte, es wird zum Beispiel Lion natürlich dann irgendwie als eine Referenz auch in den Pressetexten genannt, sehr Jugend im Block widerspiegelt. Und wie habt ihr das Ganze gehört? Was sind eure Eindrücke aus Anfang?
Ich muss erstmal sagen, ich finde es unfassbar schade, dass wir das Album einfach jetzt Song für Song hören müssen und nicht einfach durchlaufen lassen können. Das habe ich gerade gemerkt, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nach diesem Song irgendwie was pausiert habe und man hat einfach direkt Bock weiterzuhören. Und ich finde, das ist halt so der perfekte Opener und das ist auch so ein Ding, was Kimo unfassbar gut kann, sei es jetzt irgendwie auf Geist gewesen mit Nebel. Dann hatten wir auf Skype Vorwort als Intro. Kimo ist einfach jedes Mal, jedes Intro von Kimo zieht einen irgendwie direkt in den Bann und lädt einfach einen mehr zu hören. Und hier halt im Kontext von diesem Film ist es halt das perfekte Intro, weil es ist halt das, was ein Film macht. Er introduced sozusagen jeden einzelnen Charakter und nimmt aber auch direkt irgendwie diese ganzen großen Themen des Albums mit oder beziehungsweise diese ganzen Metaphern für irgendwas. Die Hunde kommen drin vor, Malik erzählt von den toten Vögeln. Und was ich noch ziemlich spannend fand, Kimo hat ja seine Epiloge davor veröffentlicht auf Instagram und da erzählt er irgendwie eine Geschichte, dass er Hunden nie seine Angst zeigen will, weil Hunde halt sofort wittern, wenn ihr Gegenüber halt Angst hat. Und das sagt ja Malik auch irgendwie, was los, du zitterst so, würde ich dich rippen wollen, dann hätte ich das schon, dass er auch irgendwie so direkt wie ein Hund die Angst von Kimo spürt und ja, im Großen und Ganzen einfach sehr, sehr gelungenes Intro.
Unabhängig auch von dem Inhalt, was ihr beide gerade schon ziemlich gut zusammengefasst habt, finde ich aber auch, dass Frankie mit dem Beat dazu einfach einen unfassbar mitreißt. Also diese Streichinstrumente, das baut so unfassbar Spannung auf. Von Anfang an wird man da so richtig mit reingerissen. Und eine Sache fand ich Oder finde ich auch noch krass, was uns auch im Laufe des Albums auch noch weiter begleiten wird, sind so die Liebe zum Detail, so Kleinigkeiten, die einfach in den Beats mit untermauert werden. Wenn er von einem Handy spricht, das gerade vibriert, hörst du so ein Summen beispielsweise. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da ist so ein Summen mit drin. Oder auch bei anderen Tracks noch, worauf wir dann später eingehen. Aber grundsätzlich, ich finde den Beat unfassbar und Frankie hat wirklich richtig gezaubert.
Sehe ich genauso, kann ich mich nur anfügen, was den Beat angeht. Das ist mir auch sofort aufgefallen, dass es halt einfach noch viel filmischer ist, wenn diese Details noch am Start sind, dass man dann halt auch die Stimmen zwischendurch hört und so, auch Akzente, das sind so Dinge, so Kleinigkeiten, die mein Herz glühen lassen auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, sehr nice in diesem Song, wie man einfach direkt in der Szene ist und da gar nicht so ein großes, es war immer war irgendwie, sondern einfach, man ist drin und man bekommt schon direkt Persönlichkeitsmerkmale auch von Malik und von Yasha mit. Also allein hier, ich habe mir auch so ein bisschen aufgeschrieben, wie ich die beiden empfinde, dass Malik eher so, ne, der extrovertierte, laute Typ ist und dass der respektiert wird, dass er immer irgendwie schlagfertig ist. Und bei Yasha merkt man schon so, ne, auch so ein bisschen, ist irgendwie am Start, ist ein bisschen witzig, aber eigentlich auch einfach entspannt und macht so ein bisschen eher mit. Und auch über Kimo bekommt man schon einiges mit. Also ich finde, das ist schon einfach eine super Grundlage, um zu checken, wie auch so die Freundschaftskonstruktion ist zwischen den dreien und wie es dann so weitergeht. Also man ist auf jeden Fall gespannt darauf, was dann noch die nächsten Songs passiert.
Vor allen Dingen ist, finde ich, auf jeden Fall auch interessant, dass du den Charakter Kimo bisher noch nicht wirklich greifen kannst. Außer er ist eben der neu ankommt. Und das, was ihn ausmacht, muss man sich eher dadurch erschließen, wie er Sachen erzählt. Und klar, das passiert natürlich alleine der ersten Person geschuldet, aber das wird über das Album ja dann gerade dadurch, dass Perspektiven immer mal wieder switchen, noch ziemlich interessant so herauszufinden anhand von dem, wie Texte geschrieben sind und welche Art von Worten wann benutzt werden, ungefähr zupuzzeln zu können, welche Perspektive man gerade miterlebt. Und wir haben es gerade eben schon gehört im Outro des Anfangs. Es geht jetzt in einen Civic und zwar, beziehungsweise in einen Honda haben sie gesagt, aber es geht in einen Civic. Und das Ganze ist quasi die, auch eines, wenn man so will, Single gewesen, so wie ich das verstanden habe. Dadurch, dass die irgendwie am Release-Tag nochmal so gesondert hier und da platziert wurde. Und wir hören uns das Ganze jetzt mal an. Ja, wer fährt denn da den geklauten Civic?
Also ich meine Kimo schon mal nicht. Weil er ist ja auf dem Rücksitz.
Ja, ich tippe mal Malik, oder? Hm? Also das ist auch das Ding bei diesem Album. Darauf habe ich mich irgendwie gefreut, weil es ist so viel Raum für Interpretation, dass, glaube ich, jeder von uns das Album oder die Geschichte ein bisschen anders versteht.
Voll. Also ich habe mir auch Interviews angeguckt und man stellt Fragen zum Album, zu irgendwelchen Details und er sagt immer sofort, nö, sage ich nicht. Ich will, dass die Leute selber interpretieren. Finde ich total
aber
sympathisch.
Aber ist es wirklich Kimo auf der Rückbank? Weil in diesem Outro, da was am Ende gesprochen wird, ich weiß nicht, ob das Frankie ist, der das da eingesprochen hat, sagt er ja, drei Jungs in einem Civic, der ist geklaut, ein Hund auf der Rückbank, vorne wird geraucht.
Was übrigens so ein bisschen Kinderlied-Charakter auch hat. Oder so Kindersprech Reim-Ding, so finde ich. Auf eine Art und Weise. Ganz interessant.
Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Interessant, ja. Ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Ich würde jetzt auch Malik tippen. Einfach, weil ich vom Storytelling das Gefühl hatte, dass er der Älteste auch ist und entsprechend auch den Führerschein haben könnte. Also, er ist ja 19, glaube ich. Kimo ist zu dem Zeitpunkt 17. Yasha weiß ich nicht, wie alt er ist. Aber
ich weiß
nur,
wie groß
mal...
er ist.
Ach gut.
Ja, vielleicht finden wir es im Laufe des Albums noch raus. Bisher haben wir es ja noch nicht unbedingt weit geschafft auf dem Weg. Aber ich habe auch schon gesucht, ob ich irgendwo diesen Drumbreak finde. Ich habe ihn noch nicht gefunden. War jemand von euch erfolgreicher?
Leider nicht.
Du findest Frankie Samples nicht. Das hat er selber auch mal gesagt. Er ist einfach so.
Ah, doch, wir kommen zu einem gleich auf jeden Fall, das man sehr offensichtlich finden konnte.
Ja, klar, aber das. Ja. das ist ja das Ding, so die meisten Samples von Frankie findest du nicht und er sagt ja auch immer selber, ey, wenn das irgendwer herausfindet, dann Props an dich, aber er versucht es ja irgendwie so gut zu vertuschen, weil da auch nicht jedes Sample irgendwie gemeldet wird, was, glaube ich, auf das Album kommt. Sonst könntest du in der Art, wie Frankie irgendwie produziert, auch, glaube ich, keine Kohle mehr machen.
Ja, da gab's, ich habe tatsächlich diese Woche, random Side-Anekdote, eins der Samples vom Atrocity Exhibition Album von Danny Brown bei Spotify entdeckt. Das ist jetzt vor kurzem hochgeladen worden. Das ist so eine Elektronikkünstlerin aus den 60er Jahren, die für so BBC Geschichten so Avantgarde-Elektronik-Sachen in den 60er Jahren gemacht hat. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist von dem When It Rains und es ist einfach original der Song. Also die haben halt zum Teil nichts damit gemacht, sondern er hat einfach über den Originalsong gerappt. Und es gibt ja ein Interview von ihm auch zu dem Album, in dem er so sagt, yo, an alle jungen Künstler, samplet nicht so wie ich, weil ich habe jetzt das erste Album gemacht, mit dem ich Kohle verdient hätte und alles davon geht irgendwie für Samples drauf. Ja, aber was ist denn so der Soundeindruck? Denn es wird natürlich jetzt nach dem Intro direkt wieder brachialer.
Also erstmal finde ich, es wird ja die erste Stimme introduced. Es gibt ja so drei Stimmen auf dem ganzen Album, auch von den Skits. Ich glaube halt einfach repräsentativ für die drei Jungs. Ich feiere die Art der Stimme auf jeden Fall, weil es halt nicht so eine Standardstimme ist, sondern halt so ein bisschen was, so ein Wiedererkennungsmerkmal hat. Und damit wurde ja auch der Song eingeleitet und ich finde, soundtechnisch reißt der einen richtig mit. Ich glaube, live ist der auch unfassbar, der Song. Also, wenn ich zum Konzert gehe, dann glaube ich, dass Civic ziemlich abreißen wird. Einfach, wenn das so über riesen Lautsprecher einfach mal eine komplette Halle irgendwie durchtönt, dann gehen auf jeden Fall alle richtig mit ab. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Zu den Stimmen, ich finde das auch extrem cool, dass da einfach verschiedene Stimmen drin sind. Ich bin immer nicht ganz sicher, welche wem zuzuordnen ist, weil ich höre auf jeden Fall am Anfang irgendwie, ich weiß nicht, ob das Französisch ist, aber das würde ja zu Malik passen und zu seinen Wurzeln. Aber ich weiß, dass im Laufe des Albums auch irgendwie wer mit westafrikanischem Akzent vorkommt. Da weiß ich dann auch immer nicht, wem zuzuordnen. Aber es macht es auf jeden Fall total interessant. Ich glaube, dass tatsächlich auch eine Art Erzählerstimme da drin ist. Also ich meine, dass er es in einem Interview gesagt hat, dass der afrikanische Akzent eine außenstehende Person ist, die redet. Aber genau. Ja, jetzt in dem Sinne, genau, sehr cool.
Ja, das erzählt er im Diffus-Interview mit Yannick, liebe Grüße, der auch, also da erzählt er eben, dass es so eine außenstehende Person gibt, die diese Erzählerperspektive einnimmt.
Ja, voll spannend.
Und das ist ja eher so ein Reinschauten, also es ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Erzähler, der dir die Situation schildert, sondern es hat eher so ein, auch wieder ein Gefühl für den Song geben durch sehr wenig Worte und was auch sehr gut funktioniert bisher. Also Props dahin, wir werden uns hier sehr viel in Loben verlieren, glaube ich. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir, weil wir Malik ja auch schon kennen, das Skit und den Song zusammenhören und dann zum ersten Mal so ein bisschen vielleicht über den Charakter, der uns da dargelegt wurde, ein bisschen tiefer sprechen. Und wie Lea nämlich schon gesagt hat, ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir jetzt so die einzelnen Songs relativ knackig besprechen und dann vielleicht einfach ein wirklich sehr langes Fazit formulieren. Deswegen ab ins Hund, Skit und in Malik. Was ich mich ja seit dem Erscheinen des Songs frage, und das hat jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern eher mit dem Sound und der Performance, ist es Frankie in der Hook?
Gute Frage.
Ich glaube, ich würde sagen Kimo, oder?
Hätte ich auch gedacht.
Also Frankie wird ja immer nur benutzt, wenn er irgendwie anfangen muss, so einen hessischen Dialekt irgendwie zu machen und das wird dann irgendwie runtergepitcht.
Aber es schwingt so leicht mit, wenn ich irgendwie an das Intro von Geist denke, dann ist so rein von der Betonung, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die Hook von Frankie kommt. Auch weil es so runtergepitcht ist, vielleicht gerade weil es so runtergepitcht ist. Aber das beschäftigt mich, seitdem der Song raus ist, weil es irgendwie nicht so offensichtlich, also entweder hat Kimo ein bisschen Frankies Dialekt nachgemacht oder er hat so ein bisschen das Ganze cleaner eingerappt, als man das vielleicht dann auf so seinen Appearances auf den Sachen davor hatte. Aber es klingt für mich so. Werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren.
Das werden wir nie erfahren. Ding. Nee, das bleibt alles ein Fragezeichen. Ey, ich finde die ganze Szene so geil einfach. Das ist so gut eingeleitet. Civic war ja auch schon unglaublich dynamisch, super brachial, was du gesagt hast. Man kommt halt wirklich direkt in den ganzen Vibe. Und um ehrlich zu sein, es ist alles mit so viel Euphorie untermalt, dass es eigentlich gerade voll Spaß macht, sich vorzustellen, irgendwie kriminell unterwegs zu sein, in diesem Civic zu chillen und irgendwie sich rechtzufertigen im Hundskit, damit das alles ja okay ist im Prinzip, weil die nichts dafür können, wie sie sind und nichts dafür können, dass sie halt irgendwie überleben wollen und das in Ordnung ist, dann entsprechend halt einfach gewisse Outlaws zu machen und man dann wieder bei Malik voll einfach drin ist, wieder in der ganzen Szene des Kriminellsein, des Geldhabens, Respekt haben oder Leute haben Respekt vor allem und wie ist das mächtig.
Ich fühle das voll, besonders mit dem Skit irgendwie davor, weil Malik ist irgendwie so für mich der Inbegriff von so einem Street-Smart-Dude, der einfach, so er sitzt einfach im Auto und erzählt diese Geschichte und ich fühle auch Kimo, der dann irgendwie so zwischendrin einfach so sagt, so, was laberst du? Aber wenn man halt einfach mal so ein, zwei Minuten länger drüber nachdenkt, denkt man sich, ey, der Typ hat halt irgendwie komplett recht mit dem, was er irgendwo erzählt, auch wenn es halt im Endeffekt nur eine Rechtfertigung ist für die ganzen Sachen, die er macht. Und ja, dann halt perfekt. Ich finde es auch ziemlich geil, dass das irgendwie die erste Single war, weil es ist im Album-Kontext halt irgendwie so ein wichtiges Puzzleteil, aber es funktioniert halt auch als Single und damals hat halt keiner von uns irgendwie geahnt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Single aus der Perspektive von irgendwem anderen, sondern ja, einfach ein nicer Kimo-Song, wo er halt erzählt, wie er jetzt das schnelle Geld macht und Diebstähle begeht. Ja, finde ich ziemlich nice.
Ich glaube auch, dass Malik tatsächlich das erste war, was er geschrieben hat überhaupt vom Album. Also, dass das irgendwie im Sommer 2020 schon fertig war und dass darauf basierend das filmische Konzept dann entstanden ist und darauf basierend dann entsprechend auch der Rest des Albums.
Hatten die nicht irgendwie erzählt, dass sie einen Song geschrieben haben, der es nicht aufs Album geschafft hat? Irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, aber irgendwie Hunde oder so. Oder irgendwie sowas in der Richtung.
Welt voller Hunde, sagt er im Apple Music Hunde.
Genau. Der Song, ich glaube, das war so der Startschuss, worauf das Konzept dann sozusagen entstanden ist, wobei der Song es letzten Endes ja eben nicht aufs Album geschafft hat.
Aber eine Frage habe ich an euch. Wie seht ihr irgendwie dieses, also man hat ja die Hunde, die ja irgendwie jetzt so von Malik erklärt worden sind, wer oder was die Hunde sozusagen sind. Jeder ist irgendwie der Hund, aber was versteht ihr unter den Vögeln, weil die ja auch immer wieder vorkommen und Malik sagt jetzt auch irgendwie hier, tote Vögel fallen wieder aus der Luft.
Es ist für mich immer noch das größte Rätsel. Ich habe keinen Schimmer, um ehrlich zu sein.
Also wenn ich das... mach besser.
Ja, also tote Vögel fallen wieder aus der Luft, das ist ja... Tote Vögel, die vom Himmel fallen, sind ja grundsätzlich eigentlich eher so eine Art schlechtes Omen. Jetzt so allgemein. Jetzt im Albumkontext habe ich da verschiedene Ansätze, die ich alle noch nicht so ganz bis zum Ende durchdacht habe. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das jetzt hier so zu konkretisieren und das auch genauso zu sagen, dass ich damit zufrieden wäre, was für eine Theorie ich da habe. Aber ich glaube, wenn ich mir das Album jetzt noch mal mehr. Ich glaube, irgendwann werde ich diesen Moment haben, wo ich diese Erleuchtung habe.
Ich hatte gerade einen kleinen Klickmoment tatsächlich.
Okay, dann erzähl mal.
Also vielleicht macht es Sinn, das zum Song Vögel zu besprechen, weil es da dann ja um den toten Vogel, der vom Dach fällt, geht, aber es ist ja wahrscheinlich dann der, also die Personen, die quasi die Hunderolle einnehmen, sind die, die sich, wie Malik das erzählt, so ein bisschen mit dieser ich bin halt so Rolle abfinden und deswegen ihr Leben so durchziehen im Block da. Und die Vögel sind die, die es nicht schaffen, die auf gewisse Art und Weise da scheitern. Mhm. Und dann, also da gibt's ja auch mehrere Geschichten, die dann irgendwie in der zweiten Hälfte des Albums auftauchen über Scheitern in diesem Leben. Und genau, wird dann ja in Vögel in so dem Klimax davon erzählt. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir dann darüber sprechen, wenn der Song auch kommt.
Ich finde es spannend, also von der Interpretation her, die du hast, klar, würde ich das bei Vögel bei dem Song besprechen. Ich würde aber sagen tatsächlich, dass da noch eine zweite Deutung ist. Und zwar ist mir aufgefallen mit Betracht auf die ganzen Lyrics, dass er oft betont, dass niemand mit der Polizei redet, wenn immer irgendwie wer erwischt wird und dass man da nicht zu singen hat. Er redet viel von Singen und von Celine Dion und so, solche Sachen werden dann halt gedroppt nach dem Motto, dass sie halt irgendwie snitchen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass manche Vögel auch als Snitches bezeichnet werden. Aber ja, es kommt, glaube ich, voll auf den Kontext des Songs an. Natürlich bei Vögel würde ich das damit jetzt nicht in Verbundenheit bringen.
Leon, du hast gefragt, du wirst auch deine Theorie haben. Schieß los.
Ja, ich gehe irgendwie ein bisschen mit dir, Yannick. Ich habe mir das auch irgendwie so vorgestellt, gerade mit dem Song Vögel. Aber es wird dann irgendwie wieder gekontert, weil auf Töle sagt Malik, kommen wir später zu, aber sagt Malik zu Kimo, du hättest ein Vogel werden können, aber in so einem positiven Weg. Aber für mich war das auch irgendwie so, die Vögel sind irgendwie die Menschen, die sozusagen vom Block gefressen worden sind. Also die halt... Weil es ist auch immer nur, wenn man von Vögel redet, ist es fast immer nur irgendwie der tote Vogel, der genannt wird. Und ja, aber wir können da, wie gesagt, auf Vögel noch mal ein bisschen später eingehen, wenn es dann zum Song kommt. Ich glaube, wir haben auch noch genug vor.
Jo, 12 Songs kommen noch und deswegen scheppert uns jetzt erst einmal kurz Big Boy um. Backspin. Ja, in diesem Song haben wir einen Perspektiven-Switch, wenn ich das richtig verstanden habe, und eine ziemliche Rage. Wie habt ihr das Ganze gehört?
Also, wenn es irgendwie also ich glaube, das ist halt jetzt einfach wieder so ein richtiger Kimo-Track. So, klar, wenn man Kimo anguckt, ich glaube, der Typ ist wie groß? 2 Meter, der ist auf jeden Fall der Big Boy. So, aber was ich an dem Song richtig, richtig liebe, ist, dass diese Skit-Songs bzw. Freestyle-Songs, die es irgendwie auf jedem Tape gab, wie Nani Skit oder Belly Freestyle, jetzt wie bei Geist schon, wie es bei Faust war, einfach ans Ende drangehangen werden. Irgendwie dieser arrogante Kimo, der super entspannt rappt und irgendwie die Stimme ist nicht richtig gemixt und gemastert. Das klingt alles richtig rough und das waren immer so meine kleinen Highlight-Songs auf den Kimo-Tapes und ich find's richtig geil, wie das jetzt gelöst wurde nach so einem Brecher-Track wie Big Boy irgendwie einfach das Outro einfach noch so einen super entspannten sozusagen Freestyle-Part dran zu hängen. Ziemlich nicer Track.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das quasi so, also so der erste inhaltliche Umbruch im Album, dass die erste Hälfte von Big Boy noch anschließt an Malik, der halt dann noch so in Rage ist und seine Art so performt und dass eben dieser Lo-Fi-Part, der danach reinkommt, das erste direkte Auftauchen von Kimo ist, weil dazwischen ja auch der Sprecher noch einmal reinkommt und der bisher immer so ein bisschen einen Auftritt hatte, wenn es um, der zweite Auftritt im Anfang bekommen wir auch aus der Perspektive von Kimo, aber der Sprecher taucht immer dann auf, wenn Perspektiven-Switch ist. Also wir haben quasi das Intro, es wird was erzählt von dem Sprecher, Kimo erzählt, dann kommt der Sprecher vorm Civic rein, wir switchen zu Malik, dann hören wir bis zur Hälfte des Songs hier, der Sprecher kommt rein und wir switchen wieder zu Kimo. Weil der ja im Outro dann sagt, so selbst wenn du was erzählst, dann sag ihnen, ich heiße nicht Malik, sondern Malik. Also du bist offensichtlich in der Perspektive von Kimo über das, was davor in dieser Rage noch von Malik performt wurde. Und wir kommen jetzt quasi wieder in den nächsten inhaltlichen Abschnitt des Albums, was dann ja auch so ein bisschen durch die nächsten Songs vielleicht weitergehen könnte. Wäre so mein Ansatz da gerade.
Safe. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob es unbedingt in der ersten Hälfte Malik ist, der spricht. Also es könnte eigentlich auch da schon teils Kimo sein. Allein die Line, ich bin nicht kreativ, ich mache meinen Job und mache einen Vers daraus, müsste sich ja eigentlich auf Kimo beziehen. Das ist ja schon im ersten Verse.
Ich glaube, dass man gar nicht so klar unterscheiden kann zwischen diesen ganzen Charakteren. Ich glaube, sowohl in Malik als auch in Yasha steckt bei allen beiden ein Stück Kimo mit drin. Deswegen finde ich, macht diese Theorie von Yannick schon Sinn, weil die beiden oder die drei Protagonisten sind ja einfach gebündelt Erfahrungen und Personen, die irgendwie Kimo über sein Leben da in Mainz irgendwie kennengelernt und gesammelt hat. Und deswegen kann man, glaube ich, gar nicht so krank einfach sagen, okay, das ist Yasha, das ist Malik und das ist Kimo, sondern da ist überall Kimo mit drin.
Und was ich da eben auch noch ganz interessant finde, ist, dass in diesem Lo-Fi-Outro ja so ein bisschen davon erzählt wird, wie einem irgendwie das Verhalten in der Hood beigebracht wird. Also das ist ja so über das, ja, mein Bro sagt das und das und verhalte ich so und so. Also es geht noch so ein bisschen um das Ankommen, ums Lernen, was ja dann wieder dazu passt, dass er das aus der Perspektive schreibt, in der er relativ frisch dahin gezogen ist und sich das Ganze noch formt und festigt und er so ein bisschen die Verhaltensregeln lernt erst da. Und genau, deswegen hatte ich so das Gefühl, dass dieser Song aus zwei Perspektiven erzählt wird und dass deswegen auch dieser radikale Soundbruch da drin stattfindet.
Safe. Auch wieder krasser Beat übrigens. Mein Gott. Mhm. Beide Parts extrem schön vom Switch auch.
Bei Leon rattert gerade irgendwas richtig.
Ey, du hast mit dieser. Ey, seitdem du das gesagt hast, ich denke gerade einfach nur, du hast meinen Kopf gerade gefickt. Ich denke gerade die ganze Zeit einfach nur noch jetzt über diese Rolle vom Erzähler nach und ich weiß es nicht. Ich finde auch hier ist der so super cool gewählt, weil der irgendwie so schon so super frech irgendwie so sagt, du bist also der Big Boy so und das finde ich dann doch irgendwie so sehr passend Malik gegenüber, weil Malik sich ja halt einfach für diesen krassen Typ hält, irgendwie dieser Anführer, so ihm gehört der Block und dann kommt einfach diese Erzählerstimme, die ja das Ganze irgendwie aus so einer Vogelperspektive dann irgendwie beobachtet und sagt, also, ah, du bist also der Big Boy. Das ist, ja, ich muss weiter drüber nachdenken, Yannick. Das
ja, gerade weil dieser Big Boy-Charakter ja so fast karikaturhaft überzeichnet ist, sich mit einem IS-Kämpfer vergleicht. Also so ein bisschen überzeichnet ist in der maximalen Form und das ja auf eine Art und Weise dann schon so dieses das fängt ja irgendwo, und das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass, wie Kimo in Interviews auch sagt, so mehrere Charaktere da, die er aus seinen Erfahrungen kennt, in diesen beiden fiktiven Personen gebündelt wurden. Das fängt ja so ganz viele Attribute ein, die man vielleicht so mit dem, was Leon sagte, so dem klassischen Street-Smart-Persönlichkeit, der dann trotzdem kurz angebunden ist und irgendwie laut ist und hart auftritt und in dem Fall dann, wenn man jetzt bei dem Hund-Vergleich bleiben will, sein Revier markiert und das ist dann halt einfach so ein klares Abstecken von, das ist hier bis hierhin und nicht weiter meine Gegend. Und das passiert in Big Boy so schonungslos, wie man es irgendwie machen kann, durch eben diese Brutalität in allem, in der Wortwahl und auch im Beat. Und dann eben diese Außenbetrachtung von, ja, beruhig dich mal, es ist so, ist okay. Und dann passt da ja dieser Erzähler und auch so ein bisschen dieses, dass es dann so abfällt durch die Perspektive von Kimo. Also es ist sehr, sehr clever geschrieben alles und sehr, sehr interessant erzählt.
Safe.
Inwiefern hat die Makarov jetzt mit dem Big Boy sein irgendwie zu tun? Weil das ist gerade das, was mich so ein bisschen verwirrt, weil ihr Big Boy jetzt anders definiert habt und hier aber eine Line ist, wo er sagt, er liest eben eine Makarov, er nennt sie Big Boy. In dem zweiten Part sozusagen.
Da geht es ja, glaube ich, um noch jemand ganz anderen. Den Vater von jemandem, der im Block wohnt und der seine Waffe so nennt. Vielleicht ist das einfach nur eine nette Referenz. I don't know.
Ja, da kann man sich, glaube ich, sehr viele Gedanken zu machen.
Also es gehört ja auch, es gehört ja auch wirklich dazu, beim Machen von so einem Konzeptwerk ganz bewusst hier und da mal eine falsche Fährte zu legen. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr viele falsche Fährten haben hier und dass wir auch auf die ein oder andere reinfallen werden, wenn wir darüber sprechen. Wahrscheinlich sogar schon reingefallen sind. Und Kimo und Frankie bei sich im Studio sitzen oder hoffentlich mittlerweile nicht bei sich im Studio sitzen, sondern ihr Leben genießen und sich ins Fäustchen lachen.
Ich glaube, das geht auch gut beim nächsten Track, weil da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, welche Perspektive ist jetzt wann und wann wird geswitcht und wer. Es ist einfach nur noch verwirrend.
Ja, ab im Vertigo. Ja, das ist a lot mal wieder. Und bevor ich meinen Senf dazugebe, lasse ich euch einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, ob jemand schon so die Theorie und die Frage von Leon beantworten kann.
Ich finde es hier tatsächlich am allerschwierigsten, weil so viel auch gesprungen wird von Ich-Perspektive zu Du.
Also ich habe jetzt, obwohl wir noch nicht so weit im Album sind, ich hätte jetzt vermutet, dass es Jaschas Perspektive ist. Einfach auch wegen dem, was noch kommt später. Und ich hätte vielleicht vermutet, dass es so wie der Teufel und der Engel auf der Schulter diese zwei Perspektiven von Jascha sind. Das wäre jetzt so meine erste Intuition darauf bezogen.
Ja, da wäre ich auch dabei. Und gerade so in dem, was man dann jetzt von Kimo in Interviews hört, ist es ja auch nochmal der eigene Zwiespalt, den er mit sich ausmacht, als das, was er irgendwie verarbeitet hat, dadurch, dass er diese Charaktere erschaffen hat. Also hast du da nochmal so ein bisschen was im Outro dann ja auch wieder passiert, hier und da so ein bisschen ein Durchbrechen von dieser Story da mit drin, dadurch, dass eben so diese Dualität von dem Leben, das sie führen, dass man gleichzeitig abfeiert und eben nicht abfeiert drin hat. Was dann ja zum Beispiel auch in Vögel nachher nochmal sehr explizit gesagt wird, von wegen, man entschließt sich jetzt, das hinter sich zu lassen und am nächsten Morgen chillt man trotzdem wieder mit denselben Leuten. Und genau dieses Problem wird ja in dem Song eigentlich schon einmal erzählt, nur als ein gesonderter Song, was dann nachher nur nochmal in einer Zeile auftaucht.
Voll spannend. Also findet ihr, es könnte praktisch schon so eine Andeutung oder Einleitung sein für Vögel?
Ja, wenn ich mir die Lines jetzt, also ich hatte eigentlich eine andere Theorie, aber die habe ich gerade über Bord geworfen. Eigentlich war meine Theorie, dass Malik den ersten Part rappt, wieder aus seiner Sicht und sozusagen Kimo und Jascha auf ihn einreden, weil ich irgendwie die beiden dann, also einmal kommt ja, ich glaube der zweite Part, da kommt Kimos Stimme ja sehr, sehr raw irgendwie rein und das klingt halt wirklich einfach, als würde Karim jetzt einfach ins Mikrofon reinreden und da sehe ich ihn irgendwo. Und danach wird die halt wieder gedoppelt mit noch einer zweiten Stimmlage von Kimo und da sehe ich dann irgendwie immer die beiden Malik halt irgendwie so nicht Mut machen, aber irgendwie so einfach einreden, dass er halt der Größte vom Block ist. Aber es könnte natürlich genauso gut Jascha sein. Und was ich gerade auch noch gefunden habe, da sind ja auch so zwei Lines drauf. Einmal gibt es einen Himmel für einen Hund, das wird ja auch sehr gut dann später zum Vögelsong passen. Und dann, du bist nicht wie all die anderen Vögel, sie fallen aus dem Wind. Deutet ja irgendwie ein bisschen darauf hin, dass dann die Worte doch an Jascha gerichtet werden.
Ja, und um wieder zur Vögelfrage zu kommen, da ist es vielleicht sogar auch dann nochmal, kann man ja konkreter sagen, dass Vogel zu sein so ein bisschen gleichzeitig Ziel, aber auch Risiko ist, weil man die Chance hat zu fliegen, aber wenn man es irgendwie zur falschen Zeit versucht, dann fällt man halt aus dem Nest und dann war's das. Weil man es eben nicht kann. Und dementsprechend ist das das Leben, wenn man sich selber mit der Selbstverständlichkeit, die Malik als Hund beschreibt, versteht, dann ist das halt so die sichere Sache. Da gibt's nicht so viel zu verlieren, aber es funktioniert halt irgendwie. Du kommst deiner Sache nach. Und wenn du wenn du das Risiko gehst, so dann das Leben als ein Vogel zu wählen, dann kann das funktionieren. Du kannst daraus was machen, du kannst was Krasseres machen, als eben im Block zu leben und da deine Position zu haben und da dein Prestige herzubekommen. Aber das Risiko, damit dann zu fallen, ist viel, viel größer.
Ich glaube, da ist ganz viel, was man da so rausziehen kann. Ich würde gerne noch mal über den Sound reden, weil ich möchte auch nicht, dass hier Frankie zu kurz kommt mit den Props. Ich finde, unabhängig jetzt davon, dass es inhaltlich passt, diesen Beat-Switch unfassbar. Ich finde es unfassbar. Es ist, man hat das Gefühl, es sind so zwei Songs in einem. Aber unabhängig davon, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als der kam. Das war ja so ungefähr bei der Mitte, glaube ich, ne?
Frankie,
was denkt ihr?
Ja, ich kann mich dem auch nur anfügen. Also ich finde, Frankie und Kimo kriegen es super gut als Pack hin. Aber wie du sagst, die Grundlage natürlich ist einfach viel basierend auf dem Beat. Da verschiedene Stimmungen in einen Track reinzubekommen, allein mit so der Soundästhetik. Also da ist er einfach, das ist einfach super, super gemacht. Hast du auf jeden Fall recht.
Was ich an Frankie irgendwie so geil finde, jetzt gerade auf dem Album, der hat immer schon so sehr unorthodoxe und eigene Beats gebaut, aber auf Geist waren noch viele Songs dabei, die sehr, ich sag mal, am Zahn der Zeit waren mit dem Sound, und auf dem Album ist halt irgendwie alles drauf und es gibt irgendwie in dem Soundbild gar keinen richtigen roten Faden, aber dadurch, dass alles irgendwie aus Frankies Schmiede kommt, passt dann halt alles wirklich komplett wie die Faust aufs Auge und irgendwie sich so loszulösen von dem, was irgendwie gerade abgeht, aber es trotzdem zu schaffen, komplett da drin stattzufinden und zeitlose Musik zu machen, ist halt ziemlich, ziemlich geil. Deswegen die Beats auf dem, also man könnte halt irgendwie über jeden Beat genau das sagen, was wir gerade die ganze Zeit über Kimos Storytelling sagen. So, es ist halt einfach nur Top-Tier. Also besser kann man es eigentlich nicht machen.
Ja, es wird auch gerade durch die Sound Design-Ideen, die die Songs zusammenhalten, natürlich nochmal runder. Also gerade wenn man so diese Motorgeräusche oder Field-Recordings aus Häusern und von Gesprächen hat, die so im Outro von Songs reinkommen und ins Intro des nächsten Songs überfaden, das schafft ja immer noch eine gewisse, es macht es konsistenter als gesamtes Werk, selbst wenn die Songs irgendwie stilistisch häufig dann nochmal auseinanderdriften, sind das so diese kleinen Momente, die das Ganze irgendwie gut ineinander überfließen lassen. Und genauso ein, ja.
Ich finde, das ist auch auf dem Album halt super konsequent gemacht. Ne? Auf Geist hatte man das auch schon, so 5-5 Interlude in Siedlung, die ging ja auch so perfekt über, aber hier ist es ja wirklich so, Song nach Song geht einfach ineinander über. Also wenn du die Vinyl durchlaufen lässt, dann hast du wirklich das Gefühl, dass du halt ein riesiges Hörspiel hörst. So, es ist ziemlich, ziemlich krass.
Und das hatten wir ja am Ende von Vertigo jetzt auch in das Manskit hinein. Und das haben wir auch aus dem Manskit heraus. Und deshalb hören wir jetzt das Manskit und danach Suplex. Backspin. Meine erste Frage wäre, glaubt ihr, dass es wichtig für die Interpretation des Songs ist, dass es sich beim Suplex um einen Wrestling-Move handelt? Also, dass es eigentlich ein inszenierter Schlag ist und kein wirklich böser Schlag.
Nee, aber ich wusste nicht, was ein Suplex ist, und ich hab's gegoogelt und das Erste, was kam, war so ein How-to-Wiki-Beitrag, und ich hab mich 3 Minuten vor Lachen einfach nicht mehr eingekriegt, weil ich mir einfach vorgestellt habe, wie OG Kimo zu irgendwen hingeht, mit dem er Stress hat, und ihm einfach einen Suplex gibt. Das ist, glaube ich, so die... Oh ne, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diese Hook höre, einfach weil ich den Gedanken daran, weil Kimo ist halt einfach ein super bildlicher Rapper, und ich stelle mir jedes Mal vor, wie der einfach einen Suplex verteilt, und das ist das Bescheuertste auf der Welt, aber irgendwie auch das Bosshafteste, was ich jemals gehört habe.
Ja, also ich habe tatsächlich nämlich das Gefühl, dass in diesem Song, also dass wir die Perspektive von Kimo selbst wiederbekommen, in so einer Art, ja, er schwimmt so in dem Rausch, den er durch jetzt auch zum Beispiel einen Malik mitbekommt, mit und hat richtig Spaß an seinem Leben, aber es ist nicht so hundertprozentig mit der Ernsthaftigkeit, wie du es bei einem Malik hast, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Bezug auf einen Wrestling-Move sehr bewusst gewählt ist, weil er halt im Gegensatz zu Malik eher noch ein bisschen mit Distanz das Ganze lebt und das zwar sehr, sehr bestimmt alles da drin hat und äußert und sagt, aber es nicht so die Kaltschnäuzigkeit hat, die ein Malik an den Tag legt und die Abgeklärtheit, sondern es ist eher so ein, ja, während ein Malik das ganze Blog-Business-Ding und so auch wirklich durchzieht, ist eher so auf, yo, das ist geil, das macht gerade irgendwie Spaß, es gibt ein es ist ein Lifestyle, aber es ist nicht so in der Ernsthaftigkeit, wie man es vielleicht dann in anderen Momenten des Albums hat.
Ich verstehe, was du meinst. Bei Wrestling ist ja irgendwie viel Show-Aspekt, ne? Also auch der Chokeslam, der in der zweiten Verse angesprochen wird, da habe ich auch nochmal recherchiert. Der Chokeslam ist ja auch irgendwie so ein Finishing-Move, der aber an sich, also krass aussieht, aber jetzt nicht unbedingt gefährlich ist. Also man kommt eigentlich aus der Sache gut raus, was ja dann auch passiert im Laufe des Albums. Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, man checkt auf jeden Fall, dass Malik so ein bisschen der Anführer ist, der das so wirklich, wirklich ernst nimmt. Und Yasha und Kareem in dem Fall sind halt so nicht unbedingt Mitläufer, aber ja doch, machen halt mit.
Machen es aus einer anderen Motivation vielleicht.
Interessant. Ja, auch wieder voll dynamisch, der Song. Es ist, wie ich fand schön, wie du es gerade als Rausch beschrieben hast. Man fühlt sich die ganze Zeit wie in einem Rausch einfach und vor allem in Rage.
Ich glaube, das ist auch einfach der Song für live. So, das war auf dem letzten Album Faust. Jetzt ist es irgendwie Suplex. Ich glaube, wenn der live droppt, dann gibt Kimo wirklich irgendeinem Typen Suplex auf der Bühne und alle rasten aus.
Ich bin so ein bisschen noch beim Skit hängen geblieben. Gedanklich, weil das ja jetzt nochmal so eine andere Perspektive ist zu dem Mann- und Hund-Vergleich.
Stimmt, das haben wir auch noch gehört.
Mich würde mal interessieren, weil es ist ja hier jetzt aus Yashas Perspektive erzählt, und er ist ja der Meinung, dass man die beiden nicht so richtig miteinander vergleichen kann, wenn einer abhängig ist von dem anderen. Und mich würde mal interessieren, wem würdet ihr denn jetzt von der Definition her eher zustimmen? Yasha oder Malik?
Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie das meistens so ist, ne? Auch das ist so ein Grund oder Aspekt auch, warum diese Charaktere ja auch in der Art und Weise, wie sie inszeniert werden, auf eine gewisse Art und Weise Stereotype bedienen. Weil du ja daran erkennen sollst, dass es so ein bisschen so, das ist das eine Extrem, das ist das andere Extrem und beide Geschichten gehen ja nicht gut aus, sondern also wenn du dich zu sehr an eine der beiden Definitionen hältst, dann gehst du vor die Hunde so. Und dass man sich anhand davon, dass es so plakativ erzählt wird und so in zwei Extremen, dass man sich daraus erschließen muss quasi, ja gut, keiner von beiden hat recht in diesem Streitgespräch, sondern es funktioniert beides nicht, wenn man es konsequent lebt.
Ich finde tatsächlich, dass jetzt bei beiden Skits sogar Ähnlichkeiten zueinander sind. Also ich hatte das Gefühl, in der zweiten Theorie beim Mann-Skit wird im Prinzip gesagt, dass dem Hund halt praktisch Freiheiten genommen wird und er entsprechend verantwortungslos ist für die Taten, die er begeht. Und dadurch, dass wir ja eigentlich grundsätzlich davon reden, dass Menschen auch irgendwie hundesähnlich sind, dass es halt in dem System, in dem wir leben, genauso ist. Also entsprechend, dass das auch eigentlich wieder eine Rechtfertigung ist für die Gesetzesbrüche und das halt nur ein Resultat der Unterdrückung ist, die die empfinden durch die Mächte, die halt irgendwie oben sind.
Ich finde die Perspektiven aus den jeweiligen Skits, finde ich, passen sehr gut zu den Charakterbeschreibungen von den jeweiligen Personen. Ich finde die Art, wie Malik diesen Vergleich zieht und die Art, wie Yasha diesen Vergleich zieht, passt sehr gut zu der Art, wie Kimo die beiden in dem Album darstellt. Gerade wenn man jetzt bei dem Mann-Skit noch mal ein bisschen weiter drauf rumdenkt, mit dem Wissen, was da später noch folgen wird, dieses Unterdrückungsgefühl und Abhängigkeit von jemand anderem und so weiter, finde ich, macht es das irgendwie noch mal ein bisschen logischer, diese Konsequenz, die da später kommt. Und die Art, wie Malik das sieht, du hast halt deine Rolle, in die bist du reingeboren, kannst du nicht ändern, finde ich, passt sehr gut auch zu der Art, einfach wie er auftritt auf diesem Album.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Leon?
Nee, also ich bin da auch komplett auf Basers Seite. Es ist halt irgendwie, das eine beschreibt halt irgendwie so Lieder und das andere beschreibt halt irgendwie den Follower. So, das ist halt einfach so das Rollenbild, was sie in diesem Albumkontext haben, was sie dann auch irgendwie in ihrer Weltansicht haben und deswegen passt es halt wie die Faust aufs Auge.
Im nächsten Song erfahren wir die Zeit, in der das Ganze, was wir uns jetzt schon seit mittlerweile 8 Songs anhören, überhaupt spielt, denn 2009 ist das Jahr des Geschehens und was dieses Jahr bedeutet, das hören wir dann auch sogar in einigen weiteren Songs, in denen diese Zeit beschrieben wird. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit 2009. Backspin. Das war also der Sommer 2009 von OG Kimo.
Ich finde den Song so unfassbar schön. So, das ist für mich irgendwie so den Liebessong von OG Kimo, den ich irgendwie, nachdem ich mich nie gesehnt habe, weil ich nicht wusste, dass ich ihn brauche, aber jetzt so als seine Hymne für den Block, ich finde den so unfassbar geil, ich finde diesen Beat so super entspannt, unfassbar schön, irgendwie auch die ganzen Lines, die er darauf hat, irgendwie droppen Babys wie ein blinder Storch, finde ich auch wieder so eine Kimo-Line, die einfach so gut und simpel ist, aber auch irgendwie einfach super, super bildlich. Und ich glaube, meine Lieblingsline ist wieder, dass er seinen Vater besucht und diesmal spielt er nicht wie auf Klepto Uno mit ihm, sondern spielt eine Partie Schach mit ihm. Und ich finde das jedes Mal so, also ich finde das eigentlich richtig, richtig süß, auch schon auf Klepto, wie er dann erzählt, dass er mit seinem Vater Uno spielen geht. Und jetzt auch hier irgendwie, wie er erzählt, dass er mit seinem Vater zusammen eine Partie Schach spielt. Man muss auch sagen, eine gute Partie Schach und es war auch eine gute Partie Uno und ne, ich liebe den Song richtig.
Ich finde das Sample richtig schön. Mich würde eigentlich voll interessieren, wo das her ist eigentlich, ne? Vor allem dieses One You Love ganz am Ende, das teast ja irgendwie noch was an, wo ich sehr gern wissen würde, wo das herkommt.
Wird mit Sicherheit irgendwelche findigen Leute finden, ergeben, die das im Laufe der nächsten Wochen bei Who Sampled listen.
Ja, ich werde mich auf jeden Fall auf die Suche begeben danach.
Ja, sehr, sehr schöner Song. Ich würde mich Leon da auch gerade echt anschließen. Gefällt mir wirklich gut.
Soundtechnisch auch auf jeden Fall auch ein Cut, finde ich. Weil wir halt vorher eben diese ganzen Bretter hatten, die nach vorne gingen. Und jetzt haben wir so mit 2009 so den ersten vollständigen Song, wo es ein bisschen smoother wird, so vom Soundbild her. Bisschen weicher und langsamer. Fällt mir aber auch sehr gut.
Absolut. Und das bereitet ja inhaltlich schon so ein bisschen darauf vor, was dann im nächsten Song angedeutet wird, nämlich, dass der Sommer gut war, aber dann kommt der Herbst und das Ganze ist natürlich auch metaphorisch. Und wir haben mit Suplex 2009 und dann eben auch Petrichor und Regen, also insgesamt 4 Songs, die alle, und deswegen haben wir auch den Erzähler, glaube ich, gar nicht jetzt in der Zeit gerade gehört, die alle aus der Perspektive von Kimo erzählt werden. Und die so ein bisschen das, was er in jetzt auch Interviews zum Beispiel als dann diesen Absprung, den er geschafft hat, darstellt. Also der Moment, in dem man, in dem noch alles gut ist. In Suplex ist sogar alles sehr gut. Da hat man wirklich einfach so das gute Leben und den Rausch. Und jetzt neigt sich das Ganze in 2009 so ein bisschen dem Ende, ist sehr versöhnlich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in das erste Feature auf dem Album mit Zampa. Nämlich Petrichor, ein Songtitel, der uns schon mal im Chimperator Camp begegnet ist, denn der gute Tua hat vor, ich glaube, 6 Jahren oder so auf der Revia EP ebenfalls einen Song unter diesem Titel veröffentlicht. Also kein Novum im süddeutschen Rap-Game. Aber bevor wir uns diesem Wort widmen und dem Inhalt des Songs, hören wir das Ganze erstmal. Es sei denn, ihr habt noch was zu 2009 zu sagen.
Passt.
Alright, bis gleich. Ja, man könnte sagen, wir haben es mit dem klassischen Interlude zu tun. Einem Song, der inhaltliche Teile des Albums versucht zusammenzubringen und deswegen auch keinem klassischen Arrangement, wie man es von Songs mit Hook und Verses und so weiter kennt, folgt, sondern eben eher der Atmosphäre dient. Und mich würde interessieren, ob das für euch funktioniert und wie ihr das Feature findet.
Also vom Feature bin ich auf jeden Fall ein Fan. Ich bin ja hier die R&B-Queen, die eigentlich, die sich immer freut, einfach wenn Rap und R&B zusammenkommen. Das ist einfach, das soll einfach nie aufhören. Und ich finde Zampa passt da einfach super drauf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die beiden generell gut viben. Man merkt es einfach, dass das total ineinander zerfließt. Sehr schöne Worte auch und ein total schöner Shift vom Inhaltlichen her, zerbrechlich mal zu werden und emotional.
Also als ich den Song das erste Mal gehört habe, gestehe hier jetzt auch mal, hatte ich auf jeden Fall Pipi in den Augen, weil der mich unfassbar berührt. Einfach vom Soundbild, aber auch inhaltlich ist der auf jeden Fall einer der Songs, der unfassbar ins Herz geht auf diesem Album.
Ja, das ist also so 2009, Petrichor und Regen ist so meine Lieblingssequenz auf dem ganzen Album. Also ich mag einfach, wie die drei Songs so grundauf verschieden sind und sich alle irgendwie so nacheinander einfügen und Petrichor sozusagen die Brücke zwischen 2009 und Regen schlägt. Und aber die Hook macht nicht so, also es macht schon Sinn. Aber Petrichor ist ja nach dem Regen, oder? Es bereitet einen ja nicht auf Regen vor. Oder wenn es halt regnet, regnet es richtig. Deswegen regnet es dann nochmal nach dem Regen. Das hat mich ein bisschen verwirrt.
Petrichor ist ja, wenn es gerade anfängt zu regnen. Also das ist ja, der Geruch, wenn der Regen auf die Erde und dann dieser Geruch, der da entsteht, gerade wenn es anfängt, das nennt man Petrichor.
Ja gut, weil ich habe immer gedacht, dass Petrichor das ist, was nach dem Regen passiert. Also dieser Regengeruch, nachdem es halt stark geregnet hat. Aber ja, so macht's Sinn.
Das hast du ja beim Nieseln auch schon so ein bisschen. Ich muss zugeben, dass mir dieser Song nicht so richtig gefällt. Es funktioniert irgendwie im... Oh Gott.
Mädelssong.
Was aber... tatsächlich in erster Linie einfach nur, also der Vibe gefällt mir ganz gut und es funktioniert mit dem, was der im Album machen soll. Aber das ist auch sowas, was schnell zu einem Problem von so Konzeptalben werden kann, dass halt ein Song in erster Linie einen Zweck erfüllen muss. Und mir ist die Bildsprache, die er da wählt, im Verhältnis zu dem, wie cool und clever er häufig Sachen verpacken kann und was er dafür für tolle, auch häufig etwas außergewöhnliche Worte wählt, ein bisschen zu klassisch kitschig für dieses Album, sodass es mich und auf eine Art und Weise von Kitsch, die mich nicht so richtig kriegt, deshalb lässt er mich relativ kalt. Aber in diesem Konstrukt 2009 Petrichor Regen funktioniert super. Deswegen ist es ja auch relativ clever, dass das Ganze als Album veröffentlicht wurde und auch bewusst gesagt wurde, hört euch das so an und es funktioniert nur so. Denn dann in diesem Kontext erfüllt dieser Song einen Zweck auf eine Art und Weise, wie er soll. Nur alleinstehend, wenn wir über den Song sprechen, kriegt mich der als Erster auf dem Album tatsächlich nicht.
Ist an dieser Stelle, ist Karim noch mit Malik befreundet? Oder ist Kimo schon weg aus der Siedlung? Also, das habe ich mich gefragt. Ist das dieses, warum kommst du nicht ins Haus? Ich verstehe das so, dass die an diesem Punkt nicht mehr befreundet sind.
Also, ich kann mir, wie ihr das seht. Ich kann mir vorstellen, einfach weil, weil es am Ende noch dazu kommt, dass die Vorwürfe von Jascha gegenüber Kimo kommen, dass das vielleicht sogar ein Moment ist, in dem Kimo gerade geht und sich die beiden vielleicht Malik und Jascha fragen, warum er nicht mehr zurückkommt. Also so, wo bleibt er? So unangekündigtes Weggehen. Zumal hier ja auch nochmal diese Vögel-Referenzen sind. Und ich glaube, das darf tatsächlich von Vögeln im Sinne von ja, Leuten aus der Hood sind, die halt fliehen, die dem Ganzen entfliehen können. So könnte ich es mir vorstellen. Aber Yannick, übrigens, ich finde es voll legitim, was du sagst. Ich verstehe, was du meinst. Ich denke mal, allein rausgerissen der Song, ja, ballert halt einfach nicht so, wie man es halt kennt von Kimo. Aber um ehrlich zu sein, finde ich genau das genauso schön, dass es halt textlich ein wenig simpler ist, dass es halt emotional ist, dass es ein bisschen nackter ist und ja.
Ja, safe. Also es ist dann am Ende ja auch einfach irgendwie persönliches Empfinden, persönlicher Geschmack und so. Das ist also einfach irgendwie so ein Song, den ich wahrscheinlich nur im Kontext des ganzen Albums höre, wenn ich mir die Stunde Zeit nehme, das durchzuhören und wo ich aber nicht nochmal so losgelöst Bock habe, mir so das Handwerk, sage ich mal, anzuhören, wie man es auch so auf den 6-7 Minütern, die auf dem Ding drauf sind, trotzdem noch hat. Aber wir sind ja hier, um ein Album zu besprechen. Deswegen würde ich fast sagen, wir gehen in den Song rein, den wir zwar schon kennen, aber auf den wir gerade vorbereitet wurden in den letzten 2 Minuten. Und der heißt Regen, wurde bei Colors performt. Und ich glaube, dass wir den alle sehr gut finden. Das haben wir schon durchschimmern lassen. Aber warum, das besprechen wir gleich. Wie hat sich der Song für euch, nachdem man den schon kannte, verändert, als ihr den im Kontext des Albums gehört habt? Hat er das etwa? Sogar vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Ich finde, er hat sich für mich gar nicht so hart verändert, weil Regen ist für mich ein... Also ich habe bei den Singles, bei Regen und Blanco, noch ein bisschen Probleme, die irgendwo einzuordnen. Irgendwie macht Regen immer noch das, was er für mich auch schon vor einem halben Jahr gemacht hat, als die Color Session rauskam. So, der gibt mir einfach ein unfassbar nices Gefühl, geht krank nach vorne. Dieser Beat ist einfach so nice und alles, was Kimo darauf sagt, ist einfach in perfekter Harmonie und alles klingt irgendwie so cool und es ist auch für einen Color-Song einfach der perfekt ausgewählte Song von dem Album gewesen, weil egal welche Sprache du sprichst, ich glaube, der Song slappt einfach für dich, ob du Deutsch verstehst oder nicht.
Mehr Eindrücke zu Regen.
Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass sich mein Gefühl zum Song viel geändert hat, jetzt seit der Colors und jetzt in Betracht auf das ganze Album. Allerdings fand ich es jetzt nochmal spannend, die ganzen Interviews zu schauen, die jetzt mit dem Album-Release rauskommen. Und da finde ich, sehe ich dann doch viele Parallelen inhaltlich. Also so ganz viel an Einsamkeit, die ich da irgendwie rauslesen kann in den Zeilen. Ich lache allein und heule allein. Und ja, ähnliches, was nochmal zeigt, dass er halt einfach auch in der Zeit, wie er in Interviews sagt, der Pandemie, viele Freunde halt irgendwie verloren hat, seinen Kreis irgendwie verkleinert hat, was ja nochmal irgendwie ein Riesenschritt, finde ich, im Leben ist. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn man dann merkt, dass man die ein oder andere Leute aussortiert, dass dann dass es halt einfach nochmal anders ist und sich auch anders auswirkt auf die Musik. Und das höre ich auf jeden Fall nochmal raus.
Ist Regen der nächste logische Schritt inhaltlich auf dem Album gewesen? Wenn man jetzt so betrachtet, so die Storyline, was bisher erzählt wurde, dann mit Petrichor, dass dieser Cut eben stattgefunden hat und Regen ist einfach eine logische Schlussfolgerung, weil er jetzt alleine ist sozusagen und genau diesen Zustand dann eben auch beschreibt. Also ich habe, wenn es regnet, regnet es richtig, als es rausgekommen ist bei Colors, als Metapher verstanden, auf eine, grundsätzlich auf so das Leben. Da habe ich eine ganz andere Interpretation davon gehabt, aber jetzt mit dem Kontext verstehe ich den Song auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also für mich hat sich die Bedeutung schon etwas geändert, jetzt im Vergleich bei den anderen. Ja, und ich finde, da passt da ziemlich gut rein, wenn man jetzt konkret überlegt, wie die Storyline eben aufgebaut wurde bisher.
Für mich ist halt auch irgendwie Petrichor so ein bisschen das Ende von Kimos. Also so, er schließt ja mit seinen, mit Jascha und Malik so ein bisschen ab, aber ich hatte auch das Gefühl, er schließt halt damit auch so ein bisschen mit diesem ganzen Kriminellen ab und deswegen macht's bei Regen für mich noch nicht so viel so Klick, weil er ist ja dann wieder back auf seinem Bullshit und hat irgendwie die Pistole am Schädel vom Bankier und da bin ich irgendwie noch nicht ganz hintergekommen, weil für mich war irgendwie nach Petrichor klar, okay, Kimo lässt jetzt dieses ganze Ding ruhen, aber ja, das ist ja auch irgendwie die Sache, die Regen beschreibt, so das kriegt man halt, er will es irgendwie ruhen lassen, aber man kriegt es nicht so wirklich aus ihm raus.
Ja, Petrichor war so ein bisschen der Moment der Einsicht, so bei Suplex hast du, okay, geil, Highlife, es funktioniert ja, alles.
Das ist halt das Dilemma.
Gib ihm, dann 2009 ist so, okay, krass, was die letzten Monate alles passiert ist, läuft ja richtig gut. Petrichor ist, aber irgendwie, es zeichnet sich ab, bald geht's schief und man hat ja auch manchmal so, weißt du, so Bauchgefühl von, okay, wenn ich das jetzt noch mache, das ist so einer zu viel, damit überspanne ich den Bogen und das ist dann halt Regen. Es ist so dieses, jetzt fängt's an zu regnen und dann geht's, aber wenn's schief geht, dann geht's richtig schief und dann ist auch vorbei damit. So und deswegen hast du da ja auch so ein bisschen so dieses, das ist dann so der finale Einsicht-Song, so ein bisschen, wenn man so will, dass du sagst, okay, so kann es nicht weitergehen. Und genau das Gegenstück davon, das haben wir im nächsten Song ja mit Sandmann, wo eben diese Einsicht nicht passiert und einfach blind und aggressiv weitergemacht wird. Und falls ihr nichts mehr zu Regen zu sagen habt, würde ich sagen, hören wir uns jetzt Song Nummer 12 an, Sandmann. Backspin. Und das ist der erste Song, der meine gerade eben frisch gesponnene Theorie um den Erzähler zusammenbrechen lässt wie ein Kartenhaus. Denn wir haben keinen Erzähler, aber relativ offensichtlich einen Perspektivenwechsel zurück zu Malik von Kimo.
Wobei der Erzähler ja am Ende kommt.
Das stimmt. Aber er müsste es ja anmoderieren, um den Switch einzuleiten so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Oder es ist tatsächlich, es geht um Malik aus der Perspektive von Kimo. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Ich glaube, der Sandmann ist halt synonym für Malik. Ob das jetzt aus seiner Perspektive ist oder aus der von Kimo, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen.
Ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht so wahnsinnig vorstellen, dass das jetzt wirklich Kimo ist aus der Einsicht, die wir in den letzten drei Songs bekommen haben. Das wäre jetzt halt ein bisschen paradox. Also ich kann mir da doch gut vorstellen, wie Yannick, dass es doch dann wieder ein bisschen mehr Malik ist. Vor allem jetzt in der Rage, in der das jetzt wieder ist. Ich habe gerade auch nochmal parallel gegoogelt, was jetzt eigentlich so wirklich hinter der Mythologie des Sandmanns steckt. Und ich erinnere mich, mal irgendwo im Unterricht gehört zu haben, dass es eigentlich gar nicht so die süße Story ist. Und das passt ja hier gerade voll, dass es halt wirklich eine eher angsteinschreckende, wütende Figur ist, die halt ja Schmerz zubereitet über Nacht eher als irgendwie, naja, das, was dann später aus der Sandmann-Story gemacht wurde für Kinder. Von daher, nee, das ist dann doch schon wahrscheinlich Malik gesteuert.
Ja, das passt ja auch irgendwie so in das klassische Erzählschema von so einem Film. Nachdem irgendwie die ganze Sache auseinandergebrochen ist, geht jeder seinen eigenen Weg. Und wir sehen irgendwie zuerst Kimo auf Regen, wie er seinen Weg weitergeht. Dann Malik, wie er seinen Weg weitergeht und dieses ganze Hood-Ding weitermacht. Und jetzt auf dem nächsten Song werden wir dann Jaschas Perspektive auf die ganze Sache sehen, um hier schon mal zu spoilern. Für mich ist Sandmann ein bisschen, also es ist ein geiler Song, der wird auch live wieder voll nach vorne gehen, aber ich sag so, mein least favorite Song auf dem ganzen Album, weil ich ihn einfach ein bisschen, er kommt halt einfach so ein bisschen zwischendrin und sagt jetzt halt auch nicht mehr so das große Ganze aus. So, es ist irgendwie der einzige Song, der so eine kleine Doppelung drin hat, was bis jetzt schon erzählt wurde über Malik. Aber er passt halt dann wieder ins Albumkonzept rein, weil man muss ja auch irgendwie wissen, was nach dieser Trennung mit Malik abgeht. Deswegen komplett legitimer Song.
Das ist halt genau dasselbe Problem, was ich mit Petrico hatte. So, es ist irgendwie ein Song, der fürs Album wichtig ist, aber der so als Song vielleicht dann für einen von uns nicht so richtig aufgeht.
Mhm.
Und ich check das auch. An mir ist der auch ein bisschen vorbeigejagt, muss ich sagen. Guter Beat, aber auch, ja, dann vielleicht ein Ticken zu lang noch für das, was er sein könnte im Album.
Also ich finde ihn als einzelnen Song ziemlich fett. Aber ich glaube, dass ich euch dazu stimmen kann, dass das irgendwie zwischen Regen und Vögel nicht unbedingt hätte sein müssen. Ja, aber es ist trotzdem wild.
Ich wüsste nicht, welche andere Reihenfolge man da machen wollen würde, dass das aufgeht. Ja. Vor allem, weil Vögel ja eben so ein Song ist, wo wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, der eben nochmal so einen Höhepunkt auf diesem Album zeichnet.
Mhm.
Den hätte man nicht da fortsetzen können. Deswegen, ich verstehe euren Punkt. Ich verstehe auch von der Aufmachung her, dass es irgendwie nicht so ganz passt, aber inhaltlich funktioniert es halt einfach nicht anders.
Nee, also ich finde, der Song an sich ist halt bei mir eher so ein bisschen, ja, rattert an mir vorbei, aber so im Albumkontext so ist der richtig fein für mich. So, der kann da gerne stehen bleiben, besonders weil ich halt auch, wie gesagt, wie du das gerade gesagt hast, Baser, Vögel auf, habe ich mich schon ziemlich dumm versprochen. Das ist mein Spitzname für Baser, das habe ich noch aus dem Praktikum mitgenommen. Ja, aber Vögel ist auf Platz 13 auf jeden Fall perfekt platziert worden. Deswegen würde ich auch nichts dran ändern.
Das sind dann so ein bisschen die Kopfhicks, von denen man von den beiden sprechen hört, wenn sie über die Bürden eines Konzeptalbums reden. Es muss am Ende alles irgendwie aufgehen und manchmal muss man dann irgendwie die Kompromisse schließen und vielleicht auch einfach mal nur einen Song mit ekligem Bass wieder reinbringen, ohne dass jetzt zu viel Storytelling da reinfällt. Mhm. Und das ist dann halt in dem Fall jetzt Sandmann. Beziehungsweise davon bekommen wir ja sogar noch einen nachher. Aber wir haben schon so viel über Vögel geredet. Es wird Zeit, dass wir uns diese bald 7 Minuten jetzt dann auch mal anhören. Und uns jetzt in eine Fahrstuhlfahrt mitbegeben. Und was in diesem Fahrstuhl passiert, darüber sprechen wir gleich. Backspin. Ja, ein Vogel fällt aus dem Himmel.
Ja, ich war sprachlos, nachdem ich den Song gehört habe, auf jeden Fall. Da sind so viele wahnsinnig emotionale Aspekte drin. Untermalt mit wieder einem wunderschönen minimalistischen Beat mit einfach einer total schönen Streicherbesetzung. Oh ja, ich weiß, ich lasse mal wen vor. Ich bin voll baff bei dem Song, echt.
Ich glaube, so geht's uns halt allen ein bisschen. Auch als ich den das erste Mal gehört habe, so, ich saß hier wirklich bei mir so auf dem Bettrand und musste einfach richtig gebannt zuhören, so irgendwie wie bildlich Kimo wieder alles erzählt, ist gestört, aber auch wie Frankie dieses ganze Ding produziert hat, es hört sich halt wirklich einfach an wie ein Filmscore, so das Instrumental davon, auch wenn er dann irgendwie oben auf dem Hochhaus steht, davor bricht das Ganze und da kommen nochmal so Streicher rein, die irgendwie so voll die etwas Schönes irgendwie mit sich bringen, so als hätte er es jetzt geschafft obendrauf, kurz bevor er dann irgendwie so diesen Selbstmord durchzieht, so, das ist ein richtig heftiger Song und ich habe auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich den höre, irgendwie was Neues entdecke, was irgendwie diese Bildersprache von Kimo ist, sei es jetzt irgendwie der Fahrstuhl, die Zahlen, wie er die beschreibt, so das komplette Paket, also der Song ist definitiv mein Highlight auf dem Album.
Absolut. Also der Song ist der, warum ich am Anfang, als ich das Album so das erste Mal gehört habe, ich war danach, nachdem ich das Album zu Ende gehört hatte, ich war in so einer etwas niedergeschlagen, so ganz bestimmt für 2 Stunden und ich konnte es zu dem Zeitpunkt nach dem ersten Mal hören noch nicht so ganz genau zuordnen. Je öfter ich das Album jetzt gehört habe, desto konkreter hat sich das natürlich für mich halt auch dann klar gemacht. Aber dieser Song, und das ist der Song, der mir bis heute, jedes Mal, wenn ich dieses Album höre, immer noch die Tränen in die Augen schießt. Ich finde das, die komplette Aufmachung von diesem Song, wie er anfängt, wie du hörst, wie die Tür unten aufgedrückt wird und dann zufällt, wie du in den Fahrstuhl steigst und hochfährst, diese kompletten Details zu diesem Song, der inhaltlich eh schon so intensiv ist, macht diesen Song einfach, ich habe in meinem Leben noch nie sowas empfunden, wenn ich so einen Song gehört habe oder wenn ich einen Song allgemein gehört habe. Ich habe so viele Gedanken zu diesem Song, die ich gar nicht so genau alle jetzt ordnen könnte und irgendwie was dazu sagen kann. Ich finde ihn einfach nur unfassbar. Und er nimmt mich auch immer noch unglaublich mit. Also er ist schön, aber ich bin danach immer sehr, wie soll ich sagen, ja, wie angeschlagen, wie niedergeschlagen so. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Und ich finde es so krass. Ich finde für mich persönlich, songwriting-technisch, ist das auch so eine Kunst, eine Situation darzustellen, die man selbst nicht erlebt hat, die aber so gefühlsintensiv ist und womit sich viele Leute identifizieren können. Ohne dass es, klar, es schlägt nieder, aber es ist halt irgendwie trotzdem auch einfach so schön. Und ich finde es auch wahnsinnig krass, also ne, von der Perspektive von Jascha, dass man so viel auch über ihn jetzt wieder kennenlernt, dass aber auch so viele Parallelen von Kimo drin sind und von seinen Depressionen, die er ja auch irgendwie alleine bekämpft und so. Und die Ehrlichkeit dazwischen, was mich da zum Beispiel voll gekickt hat, war, dass er meint, in der Perspektive von Jascha natürlich, dass er aber Potenzial gehabt hätte, was Besseres aus sich zu machen, als so zu enden, als halt irgendwie, ja, da so in der Hood kriminell aktiv zu sein, als vielleicht sogar so weit zu kommen, dass es dann halt zu diesem Sprung kommt. Also eine dass er doch eine Alternative gehabt hätte und dass er halt auch irgendwie Reue zeigt, ist für mich nochmal so ehrlich einfach.
Ja, absolut beeindruckender Song. Ich möchte da inhaltlich auch gar nicht so viel zu sagen. Mir ist nur ein Fehler auch wieder aufgefallen, in dem, wie ich vorher Sachen zugeordnet habe. Und zwar erzählt er ja dort von mein Bro sagt das und das und das und das. Und dementsprechend scheint die Person, in diesem Fall dann jetzt ja wohl Jascha, aus deren Perspektive dieser Song erzählt wird, ist der Gegenpart in Big Boy, in dem die Perspektive switcht, mit der eher zurückhaltenden und mein Bro sagt, mach das und das, mein Bro sagt, mach das und das Art, weil ja genau diese Zeilenstruktur jetzt hier wieder aufgegriffen wird und quasi weitergeführt wird und dass man quasi Jascha jetzt nochmal mehr in der Rolle, die er über die ersten 2 Drittel des Albums zugesprochen bekommt. Das geht jetzt gerade erst noch mehr für mich auf wieder. Und alles andere, ja, finde ich hervorragend an diesem Song. Das ist beeindruckend und ich bin sehr sprachlos darüber. Deswegen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, dass wir zu Zilla weitergehen. Dem zweiten Feature auf diesem Album mit Gianni Suave. Und dem einzigen Gastbeat, denn Zilla wurde produziert von Nintendo. Und ob sich das auf die Stimmung und die Konsistenz des Albums auswirkt, Darüber sprechen wir gleich. Backspin. Interessanter Song auf jeden Fall. Auch gerade nach Vögel.
Ja, besonders, das ist das, was ich gerade eben gemeint habe, wie irgendwie jeder Song ineinander übergeht. So, Vögel endet halt irgendwie mit diesem tragischen Selbstmord und dann beginnt Zille einfach mit Zurück aus dem Gulag. Das ist, ich weiß es nicht, als ich das erste Mal gehört habe, wird man irgendwie, man hat gar keine Zeit gehabt, irgendwie alles zu verarbeiten, was auf Vögel gerade passiert ist, weil es geht einfach wieder direkt weiter und ich weiß nicht, Gianni Suave ist auch so ein nicer Feature-Gast da drauf, weil er so unfassbar smooth rappt und dieser Typ ist sowieso in den letzten Jahren so eine krasse Offenbarung irgendwie geworden für mich und jetzt auf dem Album habe ich es im ersten Moment gar nicht gecheckt, weil er fast schon mit einer anderen Stimmlage rappt, als er es sonst irgendwie tut und da so smooth nochmal drauf zu kommen, finde ich auf jeden Fall auch ein ziemlich gelungenes Feature.
Absolut. Gianni ist auch für mich mit seiner EP letztes Jahr, die Ketten-EP, für mich in meine Top 3 Releases des Jahres irgendwie eingestiegen, weil diese EP unfassbar ist und ihn dann jetzt auf Kimos Album zu hören, mit so einer anderen Stimmart, wie du ja gerade schon gesagt hast, Leon, wie er da rappt, ist halt ganz anders, wie man ihn sonst so kennt, finde ich auch ein sehr schöner Begleitaspekt jetzt so für diesen Song, aber nach Vögel, ich glaube, da ist es schwierig, einen passenden Song zu finden, der wirklich gut nach Vögel funktioniert. Ich glaube, nach so einer schweren Kost kann man tatsächlich eigentlich fast nur mit so einem Song weitermachen. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass Töle, der ja da gleich drauf folgt, schon wieder so schwere Kost ist. Ich glaube, da ein bisschen, um runterzukommen, mal nicht so nachdenken zu müssen, ist Zilla, glaube ich, ein ganz guter Lückensong, würde ich mal sagen.
Ich finde den auch krass trostlos, muss ich sagen. Alleine durch das, was Leon mit dem Einstieg beschrieben hat und so, der ist ja so eingebettet in diese zwei dramatischen Songs. Und dieser Nintendo-Beat, der ist ja, also zumindest das Sample ist fast schon Fahrstuhlmusik-like. Also das ist ja wirklich einfach so schön begleitend. Und dann hast du so dieses, oh ja, es läuft jetzt gerade einfach so, ne, ist jetzt so. Und das, was er ja schildert, der Song switcht ja dann wieder in die Perspektive von Malik, in der wir jetzt auch kurz noch bleiben bis in den nächsten Songs. Und es geht jetzt quasi darum, dass gerade wohl ja einfach einer seiner besten Freunde sich das Leben genommen hat und er ist aber so gefangen in seinem Verhalten, dass er jetzt dann halt einfach ausweglos so weitermacht und dann sind ja auch so diese Zeilen da drin, so er hat keine Freunde mehr, aber er hat Bares und da ist dann ja einfach so durch das, was in seinem Weg passiert ist durch dieses Album, ist er so krass abgestumpft, dass das Ganze einfach jetzt wie so eine Fahrstuhlfahrt nur noch ist. Also es passiert halt, es ist einfach so muss halt gemacht werden, du musst es irgendwie überbrücken, den Weg, aber es ist jetzt auch, es ist halt so ein, es ist bedeutungslos geworden, was er so ein bisschen macht und er moonwalkt jetzt alleine und es bringt ihm nichts mehr, so, sondern er macht jetzt halt einfach das Geld, gibt's aus, holt weiter und ist dann in diesem Teufelskreis gefangen und deswegen haben wir dann vielleicht auch so einen Loopbeat, in dem das einfach nur so ganz entspannt vor sich hin flötet. Und er halt weiter raubt und sein Leben lebt, aber nicht mehr mit der Aggression und dem Enthusiasmus, den er dann auf Big Boy oder im Civic noch hatte, sondern jetzt ist es halt einfach so, ja, Daily Business und der krasse Reiz davon und das Aufwühlen, der Aufregen ist so ein bisschen verloren gegangen. Und damit auch die Leute, die mitgezogen haben, weil sie eben diesen Rausch noch mitmachen konnten, diese Euphorie, die das Ganze dann mit sich bringt, des Outlaw-Lebens.
Ah, noch zum Beat, wenn ich das ergänzen darf. Ich finde den absolut auch super cool, so zum Vibe super nice. Ich finde es auch cool, dass da auch mal ein Nintendo-Beat drin ist. Und ich meine auch vorher noch gehört zu haben aus einem Interview, dass es eigentlich mal ein Drill-Beat war. Das ist sehr spannend, nochmal unter der Perspektive sich das anzuhören und zu hören, wie eigentlich nur ein paar Elemente fehlen, dass es halt auch ein Drill-Beat sein könnte. Sehr spannend. Und ich habe jetzt nicht so viel Bezug zu Johnny, aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall was anhören. Ich finde die Hook super bounce. Ich hätte richtig Bock dazu zu moschen. Also wieder einfach von der ganzen Produktion her sehr, sehr gescheckt und sehr stimmig.
Wir haben gerade von Baser schon gehört, dass jetzt wieder schwere Kost kommt. Deswegen geht's in den nächsten 6 Minuten und wir hören als nächstes Töle. Das Ganze wurde mit Video ausgekoppelt. Wir können auch gerne kurz das Video schauen und dann darüber direkt mitsprechen. Das wird wie die komplette kreative Leitung rund ums Visuelle in diesem Album von 27 Bucks gemacht. Und was es da zu sehen und zu hören gibt, das werden wir gleich nochmal en Detail besprechen. Backspin. Lustige Anekdote. Ich war letzte Woche Freitag bei unserem Bekannten Jan, um dieses Album zu hören. Und wir saßen bei mir in der Küche und der Song kam und wir waren so, fuck, Alter, was ist das für ein Sample? So, man kennt es. Und also, wir waren uns sicher, J. Cole hat dieses Sample auch mal geflippt. Hundertprozentig. Und wir sind nicht drauf gekommen, was das für ein Song ist. Und wir haben uns ganz viele J. Cole-Sachen noch so angehört und so. Dicker, fuck, warum kommen wir nicht drauf? Und als wir es dann gefunden haben, haben wir wirklich sehr in unserem, also man darf mich jetzt diskreditieren, weil ich habe einfach 93 Till Infinity nicht erkannt.
Ich aber auch nicht.
Ich schon.
Ich brauchte erste
so
Zeit.
Mischief. Aber gut, ich habe den auch in meiner Playlist und ich habe den relativ häufig auch auf dem Ohr, deswegen konnte ich das direkt zuordnen, aber ich kann es verzeihen, wenn man das nicht erkennt.
Hä, hey, das ist doch ein fettes Brot-Sample. nee, aber ich hatte auch gar keinen Plan. Ich habe es einfach, also ich höre auch auf, bei Frankie irgendwie nach Samples zu suchen, wie gesagt. Und es ist mir auch irgendwie einfach gar nicht so richtig aufgefallen, bis ich es dann... Ich weiß gar nicht, in welchem Interview ich es gesehen habe oder in irgendeinem Kommentar oder Subreddit, irgendwas. Also ich habe mich sehr viel an dem Freitag damit beschäftigt und dann war ich so, Alter, ich glaube das Gleiche, was du irgendwie hattest, Janik, so genau das Gleiche. So, ja, ist ja komplett obvious. Aber ja,
und
ziemlich
wie geil,
nicer Beat.
Wie geil einfach, dass 93 Till Infinity einfach 93 drin hat, was das Geburtsjahr von Kimo ist. Soweit muss man halt irgendwie auch mal denken. Finde ich super genial. Aber genau, ich habe es auch nicht sofort rausgehört. Ich brauchte auch erst mal eine Zeit.
Ich finde es auch spannend, dass die Vinyl- und CD-Pressung von dem Album leider ja ein anderes Instrumental drauf hat. Warum, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob es irgendwie Sample-Probleme gab oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall an alle Vinyl-Liebhaber da draußen. Ihr habt leider nicht die bessere Version, sage ich mal, von Töle auf der Schallplatte drauf.
Aber ja, das liegt an Sample-Problemen. Das haben sie am Tag vor der Veröffentlichung noch via Instagram geteilt.
Aber ja, geisteskranker Song. Es ist halt der und Vögel. So, es ist auch gut, dass dieser Track irgendwie dazwischen liegt, weil sonst wäre es einfach ein richtiger Overload der Gefühle geworden und der macht auf jeden Fall viel mit einem. Und ich finde es auch ziemlich spannend, so als ich das Internet durchforstet habe, ich habe so das Gefühl, dass Töle und Vögel auch irgendwo so zwei Lager aufreißt, was jetzt der bessere Storyteller-Song auf diesem Album ist, aber wirklich auch wieder grandioser Song einfach nur.
Zu diesem Song habe ich ganz, ganz, ganz viele Gedanken. Also erstmal gehe ich mal ganz kurz aufs Video ein, weil wir uns das ja auch angeguckt haben. Ich finde das Video, die Aufmachung des Videos passt so richtig gut in die Art, wie ich mir das vorgestellt habe vom Film her, als ich mir das Album angehört habe. Dieses Schwarz-Weiß war genau, es war halt für mich direkt gesetzt, als ich dieses Album angefangen habe zu hören. Das hat da, finde ich, ziemlich gut reingepasst. Dann zu der Erzählweise, wie dieser Song geschrieben ist. Es ist ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass es ein Brief ist von Malik an Karim. Dabei habe ich herausgefunden, dass die Vorwürfe, die ihm da teilweise gemacht werden, echte Vorwürfe sind von einem damaligen Freund oder Freunden aus Mainz. Und er damit sozusagen seine eigene Überlebensschuld verarbeitet. Um das so inhaltlich mal abzugreifen und von der Aufmachung her, dieser Brief, diese Erzählperspektive, man kennt es ja schon also von Eminem Stan oder von Kendrick Sue, dass diese Briefe sozusagen als Song erzählt werden. Und das finde ich finde das unfassbar spannend. Ich finde das ziemlich cool eigentlich auch. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, wie man so einen Song so auf diese Art und Weise aufbauen kann. Ja, und das Sample haben wir ja gerade schon drüber geredet. Das ist unfassbar. Ein unglaublich gutes Sample. Ja, das waren jetzt mal alle meine Gedanken, Schnipsel irgendwie mal zusammengepackt. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja mal an irgendeiner Stelle anknüpfen, was euch hängen geblieben ist, falls ihr was zu sagen habt.
Also ich habe tatsächlich eigentlich quasi nichts zu diesem Song zu sagen, außer dass ich ihn auch hervorragend finde und dass ich beim ersten Hören auch sehr erschlagen davon war, was da alles jetzt noch passiert und wie der strukturiert ist. Und das ist jetzt so, wenn man den auch mit Video schaut und sich ein bisschen die Zeit nimmt, das in Ruhe zu hören, dann ist es doch noch im Verhältnis zu manchen anderen Konstrukten in diesem Album doch sehr accessible, weil es sehr geradlinig und straightforward erzählt ist. Und das gefällt mir richtig gut. Und so ein bisschen ist Silla so der Petrichor für diesen Abschnitt des Albums. So, der Song, der das Ganze dann zusammenhält, in der Konsequenz, dass es halt irgendwie, oder in der Konsistenz des Albums. Und
Toll.
mir gefällt auch da dieser, ja, diese insgesamt 8 Minuten, die man mit diesen beiden Songs hatte oder die ja auch noch auf eine Art und Weise dann mit Blanco gleich ein Stückchen weitergehen, echt gut. Bin großer Fan davon.
Finde ich
Ich kann
auch.
vielleicht noch kurz sagen, Leon hatte ja gerade gesagt, vorhin besser gesagt, sein Lieblingsabschnitt sozusagen aus dem Album war ja so ab 2009, glaube ich, ne? Petrichor und dann Regen. Für mich ist es tatsächlich dieser Teil. Also Vögel, Silla und Töle. Auch wenn es sehr, sehr schwere Kost ist und sehr viel Emotion erfordert, ist das so der Part vom Album, der mich so am meisten catcht insgesamt.
Ich mag, dass wir da einfach eine neue Perspektive von Malik bekommen auch. Ne? Ich finde, es ist vorher immer sehr wutgetrieben, sehr dynamisch und das ist er hier ja auch, aber es ist halt trotzdem eine Emotion, es ist immer noch Enttäuschung, die da halt einfach mal durchscheint, was das halt auch wieder ein bisschen emotionaler macht. Deswegen, und ich mag auch in Kombination mit dem Video, dass wir so ein bisschen mehr irgendwie so diese kleinen Szenen bekommen, wo man sieht, dass Malik darin lächelt und irgendwie den Vibe gerade mag, wenn die gerade zu dritt sind und dann irgendwie Autos klauen und so. Und dass er es halt irgendwie so, glaube ich, mit am meisten genießt, wirklich von Herzen. Deswegen, das finde ich total schön. Und ja, auch zuzufügen finde ich nice, dass Kimo auch in seinen Interviews darüber ehrlich sagt, dass ihm das natürlich auch zu Herzen geht, wenn er so Kritik von guten ehemaligen Freunden bekommt aus der Siedlung und dass er sich schon Gedanken darüber macht, inwiefern er diesen Städten auch was zurückgeben kann. Also ich meine, dass er einmal erwähnt hat, auch Projekte starten zu wollen, die halt irgendwie zurückgeben, was er sich im Prinzip nimmt.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch so, dass, ja, dieses, was er sich nimmt, halt irgendwie, dass er ja seine ganze Karriere, sage ich mal, auf der Siedlung aufgebaut hat, beziehungsweise so Geist hat das Ganze halt so voll in die Höhe getrieben und ja irgendwie, dass er für sein Umfeld sozusagen gefeiert wurde und sich dann irgendwie hinzustellen, erstens zu reflektieren, okay, ich bin da nicht mehr und das sind alles Geschichten von früher, aber ich kann wenigstens was zurückgeben, ist auf jeden Fall ein smarter Move, wo ich das Gefühl habe, dass das in Deutschland gar nicht so oft passiert, weil wenn man mal nach Amiland oder sowas guckt, so, da ist es komplett normal, dass sich Rapper irgendwie an Thanksgiving, an Weihnachten irgendwo hinstellen in ihre Siedlungen und was dafür tun und auch generell einfach Projekte mit planen. Das ist irgendwie in Deutschland so etwas, was ein bisschen zu kurz kommt, wenn man sich irgendwie so anguckt, woher auch verschiedene Künstler kommen und was da so gemacht wird.
Toll.
Wollen wir dann in Blanco reingehen? Auch den kennen wir schon. Das dritte und letzte Feature auf diesem Album ist Kwami. Und ja, sprechen wir gleich drüber. Wie gefällt euch Blanco?
Crazy. Ich habe gekreischt, als diese Kombi rauskam. Wirklich, ich find's so, so lit, wenn einfach Kimo und Kwami zusammenarbeiten. Die Dynamik ist mega, mega cool. Auch ausgehend von dem Interview, das ich geschaut habe, finde ich super cool, dass er sich noch dafür entschieden hat, die zweite Strophe dann Kwami zu übergeben. Weil es ja eigentlich erstmal nur ein Kimo-Song war, aber es ist halt einfach, es passt so gut zusammen. Von den Stimmen her, von dem Vibe her, der Beat ist super bouncy. Ich feiere es sehr.
Quam Shepard auch einfach so geisteskrank darüber und ich bin halt einfach ein Verfechter von so kurzen, witzigen Wie-Vergleich und Mask On Got Me Looking Like a Waschbär finde ich immer noch so unfassbar grandios, auch einfach das Wort Waschbär auf Deutsch zu sagen und alles andere einfach im Englischen und generell irgendwie wie der Song, wie die zweite Hälfte von dem Song klingt und wie gelangweilt Kimo irgendwie in der ersten Hälfte monoton ins Mikrofon rappt, das ist sehr nicer Song. Im Album-Kontext weiß ich nicht 100%, das ist wieder so ein bisschen wie Regen, was ich damit anfangen soll. Er hat auch im Interview gesagt, der ist so ein bisschen, der Song passiert so ein bisschen abseits von der Story, die ja auch so mit Töle schon nicht aufhört, aber so da ist es halt irgendwie so das große Finale und so als, das ist so ein Song, der funktioniert auch super gut, einfach außerhalb vom Album und innerhalb vom Album ist er halt da und geht ab, so.
Innerhalb des Albums ist es so ein bisschen der Anti-Big Boy. Also es ist ja so in der Perspektive nochmal relativ ähnlich, aber halt, ja, die Fortführung von dem, was in Silla passiert, so, dass jetzt so diese, dass so der Hood-Alltag als etwas sehr Monotones dargestellt wird. Und ich lieb auch diesen sehr hohen Bass, der da die ganze Zeit einfach auf einem Ton durchläuft und sich diesen Song einfach nur die ganze Zeit so ein Grundbrummen hat, aber irgendwie gar keine Dynamik hat, was ja so ein bisschen einfach gegen die Basslines geht, die man auch von Funkvater Frank Produktion normalerweise kennt, so, wo dann ja irgendwie auch in der Bassline immer ein bisschen Action ist und da passiert jetzt halt einfach nichts, so. Und wenn man sich den im Albumkontext zurechtlegen will, dann kriegt man das auf jeden Fall irgendwie hin, so. Und ansonsten ist es halt auch einfach ein cooler Song, safe. Und es tut auch gut, dass das Ganze jetzt mit, also dass so die innerhalb der Welt stattfindende Story mit einem Feature zu Ende gebracht wird und nicht mit einer Strophe von Kimo. Es hat was Cooles irgendwie.
Ja, ich habe dem auch nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Das Einzige, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, weil ich mir das Video auch angeguckt habe und nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, die Videos von Malik und von Blanco, die sind ja auch alle sehr einheitlich mit Töle und passen ja alle drei von der Aufmachung her auch in diesen Film, den die da aufgezogen haben. Wollte ich nur nochmal einmal kurz ergänzt haben, der Vollständigkeit halber.
Stimmt, ja, das ganze Album ist ja, wie ich eben schon meinte, unter der Art Direction von 27 Bucks entstanden. Ja. Und sowohl, also da wurde auch von allen Beteiligten eine grandiose Arbeit geleistet. Das Artwork ist krass, die Videos sind sehr, sehr gut. Alles, was auch so Fonts und Stilisierung von gewissen Sachen angeht, ist schon sehr, sehr cool. Das funktioniert als ein rundes Gesamtpaket wahnsinnig gut. Und das ist auch, glaube ich, bei so einem Album sehr wichtig, dass du halt nicht einfach nur ein schlüssiges musikalisches Werk ablieferst, sondern dass du halt auch das Ganze dann auf eine zusammenhängende visuelle Art und Weise bündelst. Was ja auch am Ende dazu führt, dass man das Ganze wahrscheinlich dann ein bisschen losgelöst davon, vom Aspekt Zeit hören kann. Was vielleicht eher ein Punkt ist fürs Fazit. Aber Dann gehen wir nachdem das letzte Mal ein blanko-weißes T-Shirt gedroppt wurde in diesem Album, jetzt ins Outro und hören uns ein bisschen Meta-Talk an. Bis gleich. Das war's also. Möchte jemand von euch beginnen und das Ganze auseinandernehmen?
Ich will es nicht so richtig auseinandernehmen, ich will nur allgemein was zu Kimos Outros sagen. Das, was ich zum Intro schon gesagt habe, Kimo ist nicht nur ein unfassbar starker Intro-Mensch, sondern auch ein unfassbar starker Outro-Mensch. Ich habe das Gefühl, dass so auf jedem Outro einfach sehr viel Real Talk einfach mal wieder betrieben wird, sei es jetzt auf Henry Fonda, Nimbus, Outro von Geist und jetzt hier auf Ende. Und was ich ziemlich spannend finde, weil das Gefühl habe ich auch immer, dass Kimos ganze Diskografie auch sehr in sich geschlossen ist, weil ziemlich viele Verweise immer auf die Alben davor gemacht werden und das passiert auch immer auf den Outros. Auf dem letzten Outro hatte er irgendwie einen Verweis auf Nimbus, jetzt auf dem Outro macht er irgendwie den Vergleich, dass er jetzt Kobe nach seinem zweiten Ring ist, obwohl er auf dem nach Geist war er Kobe nach dem ersten Ring, und super schön und auch irgendwie so der Move nochmal mit dem letzten Part seinem Sohn nochmal sozusagen einen eigenen kleinen Song zu widmen, bin ich auch ein Riesenfan davon, wenn Künstler das auf eine sehr schöne und nicht so plakative Art einfach machen, ihrem Kind irgendwie was mitzugeben, und deswegen finde ich den Song auch wieder so ein kleines Highlight nochmal am Ende vom ganzen Album.
Voll. Also ich liebe generell so Meta-Sachen. So, wenn ein Rapper auf der ersten Single vom Album rappt, wenn mein Album kommt, dann ist vorbei und dann ist der Song aber auf dem Album, das kommt. Solche Geschichten sind immer sehr, sehr schön. Genauso wie dann hier so, also du bekommst dadurch einen Einblick in den Schaffensprozess auf eine Art und Weise, und das passiert ja hier auch. Sehr entkoppelt von dem restlichen Werk, wenn er über das Machen des Albums rappt im Album. Das ist irgendwie ein sehr schöner Erzählkniff, der mir sehr viel Freude gemacht hat, oder der mir immer Freude macht, wenn sowas passiert. Was man ja in der Art und Weise auch hauptsächlich im Rap findet. Und ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Sprecher von Malik noch einmal auftaucht. In der Zwischensequenz, in der er ihn fragt, was er in einer Welt voller Hunde jetzt macht, sich nicht fassen lässt. Und ich hatte sehr viel Freude an diesem Outro. Das hat einen sehr schön rausgebracht aus dem Album.
Frage: Bei der Bridge, bei dem wiederholenden Mann beißt Hund, ist das wieder die Erzählerstimme? Weil ich meine, dass die einen Akzent hatte, ne? Mhm.
Ja.
Ja, spannend. Auch wieder schön gemacht. Da kommen wieder so viele Sachen zusammen. Ich finde das einfach geil. Auch, dass Sampa wieder zu hören ist im Hintergrund. Der macht da so ein paar Adlibs. Also ich bin mir sicher, dass er das ist im ersten Part, glaube ich. Ja, schlüssiges Ende einfach wieder. Sehr schön gemacht.
Diese Wiederholung von Mann beißt Hund, Mann beißt Hund, er hat mir so leichte Kanye-Vibes gegeben von dem letzten Album. Das war so mit eines der ersten Dinge, an die ich denken musste, als ich das gehört habe. Und ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das jetzt irgendwie mit uns zusammenhängt, also mit Backspin, weil ich halt auch weiß, dass es diesen Vergleich schon länger gibt, aber er spricht halt auf diesen Kendrick-Vergleich an. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo er das Outro geschrieben hat, sagte er ja ganz am Anfang, war der... Moment. Der 13. September. Ungefähr zu dem Zeitpunkt hat mir nämlich im Stammtisch nochmal ungefähr genau diesen Post gebracht. Also genau darüber geredet. Also mit alles der ersten Dinge, an die ich denken musste, als ich auf einmal das gehört habe, diese Line. Aber ich weiß auch schon, dass er schon länger auch immer mit Kendrick wieder verglichen wird. Aber war ein kurzes Highlight für mich, weil ich kurz dachte, er spielt auf Banks mit an.
Also was diesen Kendrick-Vergleich angeht, meine ich aber auch, dass er da eigentlich Verständnis für hat. Ne? Er ist jetzt nicht der Fan davon, aber nachvollziehen kann er es. Und ich glaube, er sträubt sich nicht dagegen.
Nee. Er sagt, er ist ein eigener Künstler.
Aber natürlich hört man Einflüsse raus, muss man sagen. Ich finde auch, dass man bei Malik tatsächlich so ein bisschen A$AP Rocky Type of Vibes bekommt, zumindest im Chorus.
Ja, ich meine, auch wir reden ja gerade auch irgendwie über ein Konzeptalbum, was als Film betitelt wird. Und das Gleiche hat ja Kendrick mit Good Kid, Mad City damals auch gemacht. Good Kid, Mad City wurde ja auch immer als geschlossener Film sozusagen betitelt und erzählt ja auch das Leben. Ich verstehe schon, warum das greifbar ist. Ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ich habe so oft irgendwie, wenn ich Freunden von OG Kimo erzählt habe, ja, wenn ich es einfach schnell machen wollte, ja, das ist so der deutsche Kendrick.
Same.
Aber natürlich, klar, er ist irgendwie sein eigener Künstler und auch so viele Parallelen, die es dann irgendwie mit Kendrick gibt, so viele andere Sachen gibt es dann halt, die beide halt irgendwie nicht verbindet und ja. Aber finde ich irgendwie witzig, dass es auch so offen einfach anspricht in seinem Outro nochmal. Das ist das, was Yannick irgendwie dann auch wieder meinte, diese ganze Metaebene da drin.
Das Ende interessiert mich. Der Kindesname für seinen Sohn mit M. Wird es Malik sein? Oder beziehungsweise ist es schon Malik?
Ich würde schätzen.
Also, würde ich auch sagen, ne?
Sehr, sehr naheliegend. Kann natürlich auch was komplett anderes sein. Das ist wieder einer dieser Fallen, die er da irgendwie eingebaut hat. Aber wenn man jetzt erstmal so logisch drangeht, ohne davon auszugehen, dass da Fallen jetzt drin sind, würde ich schon sagen Malik. Aber ja.
Wäre schön auf jeden Fall. Das ist ja auch ein schöner Name.
Ich muss gestehen, ich bin auch nach dieser Stunde Album hören und den fast 2 Stunden darüber sprechen, richtig leer gerade. Ne? Einfach leer gedacht für heute.
Besonders das Album ist halt auch einfach, das beansprucht einen halt auch. Es ist nicht irgendwie wie andere Alben, die wir bis jetzt hatten, die vielleicht auch Laken waren, wo man halt entspannt darüber reden kann. Es fühlt sich gerade alles wieder wie Deutsch-LK an.
Aber ohne Spaß, es ist so.
Und irgendwie alles wirklich auseinandernehmen, aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Album, dass man sich 2 Stunden hinsetzen kann und man, wenn man die Kraft und Energie dazu hätte, vielleicht auch noch die nächsten 5 Stunden darüber reden kann, weil das habe ich mit einem Kumpel, der halt auch Kimo-Fan ist, wir schicken uns seit einer Woche Theorien irgendwie hin und her und haben einfach so komplett unterschiedliche Ansichten und ich glaube, das ist auch so das Spannendste an diesem ganzen Album, dass halt jeder sich seine Story so selber da rausziehen kann und es jetzt nicht irgendwie die eine Geschichte gibt.
Es ist halt im allerbesten Sinne so richtig schöne alternative Rapmusik, die sich nicht um irgendwelche Sachen Gedanken macht, außer um sich selbst. Und das funktioniert wirklich, wirklich toll auf dem Album. Und ich glaube, das ist sogar mein Fazit jetzt schon, um das Ganze hier mal zum Ende zu bringen. Und man liest ja auch in der letzten Zeit immer wieder, so ein Album hat es noch nie gegeben. Und ich glaube, es hat so ein Album auch auf deutschsprachig noch nie gegeben. Deshalb erübrigt sich die Frage über, wie man das Ganze jetzt bewertet, glaube ich, auch auf eine Art und Weise. Und, ich ziehe meinen Hut auf jeden Fall und man könnte meinen, ich greife immer nur bei Chimp-Rather-Releases zu 10, aber gibt's wieder die volle Punktzahl und ich bin beeindruckt und finde alles, was da gerade jetzt passiert ist, ungeachtet davon, ob irgendwie jeder Song jetzt super krass ist, finde ich das einfach ein sehr, 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 sehr beeindruckendes Album. Meine Hochachtung auf jeden Fall davor, vor dieser Leistung. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn da jetzt mal ein paar Jahre nichts kommt oder so. Ich glaube, dass das Geile ist, wenn du so eine Platte machst, dann machst du dich auch auf eine Art und Weise von jeder Erwartungshaltung frei, weil es wird niemand erwarten, dass da jetzt das nächste Album wieder dieser Film ist oder so, sondern das ist jetzt einmal gemacht in der in dem Wahnsinn, der das hat, so, und ab jetzt ist so freigespielt. Jetzt kann man wirklich machen, was man will, auf eine Art und Weise. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was als nächstes kommt und wann das nächste Mal was kommt. Und ich freue mich sehr darauf.
Für mich ist das auch, für mich ist dieses Album eine unglaubliche Bereicherung und ein Riesenerfolg für Rap Deutschland. Vor allem in Bezug darauf, was jetzt kommen wird, weil diese Platte hat sich komplett von allen Ansprüchen freigemacht, hat sich komplett von den aktuellen musikalischen Umständen gelöst, jetzt in Bezug auf Streaming-Geschichten und so weiter. du hast da wirklich einen musikalischen Anspruch, der komplett alles übertrifft, was man irgendwie erwarten konnte. Und ich glaube, dass dieses Album einfach, weil es ein Konzeptalbum ist, das von vorne bis hinten so gut funktioniert und wo wirklich Wert auf den musikalischen Aspekt gelegt wurde, für viele andere Musiker, glaube ich, auch einfach nochmal komplett neue Türen oder neue Ideen, Inspiration eröffnen wird, einfach weil man sieht, was das für eine Platte, was die bringen wird. Und ich glaube, dass die halt einfach auch in der Retrospektive, das wird ein zeitloser Klassiker. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr gefeiert wird, weil das eben jetzt schon nicht soundtechnisch in die Zeit passt, einfach weil es sich komplett loslöst von allem, was irgendwie gerade vorgegeben wird. Und ich bin so begeistert von dieser kompletten Platte. Ich finde es von vorne bis hinten einfach so schön, mir das anzuhören. Und also ich glaube, wenn man mehr Punkte als 10 vergeben kann, würde ich das tun. Wenn wir 10 als höchstmögliches nur nehmen können, dann wird es die 10 bei mir. Aber gerne darüber hinaus.
Ja, ich kann mich eigentlich nur den Sachen anschließen, die bis jetzt gesagt worden sind. So, ich bin auch einfach nur gespannt, was es jetzt irgendwie in Zukunft bringt. Ich freue mich erstmal auf die Tour. Ich finde, Kimo hat alles richtig gemacht. So, darüber muss man auch nicht reden. Und ich glaube, es weiß auch gerade jeder, dass dieses Album halt nicht anders bewertbar ist. Also, okay, Musik ist immer noch subjektiv, natürlich, aber für mich und für viele andere ist es halt einfach eine 10 von 10. Und ich glaube halt auch, dass es irgendwie die Deutschrap-Klassiker wird. Ich hoffe, dass es halt irgendwie noch mehr Welle schlägt, weil obwohl Kimo immer voll den organischen Wachstum hatte und hatte der jetzt gerade auch wieder, ich habe gerade mal gecheckt, so auf 1 ist leider nicht gechartet, weil Daniela Alfinito Löwenmut gedroppt hat, aber wahrscheinlich auch ziemlich nice das Konzeptalbum von ihr. Hoffe ich einfach, dass das Album noch viel mehr Welle schlägt. Klar, das ganze Internet und gerade meine Bubble ist damit überflutet seit einer Woche. Nur ich hoffe, dass wirklich so in 10, 15 Jahren so jeder Rap-Liebhaber oder jeder Rap-Hörer auch der neuen Generation irgendwie zurückblickt und weiß, ja, okay, da ist dieses OG Kimo Mann beißt Hund Album, was irgendwie 2022 komplett neue Maßstäbe gesetzt hat. Und deswegen gibt es von mir ganz klar auch 10 von 10 Punkten.
Ich finde es auch interessant, ich weiß nicht, ob ihr RateYourMusic.com verfolgt, aber das ist so eine globale Community-Seite, wo dann halt Leute einfach nur Alben Sterne vergeben, egal wie untergründig das ist. Und dann bahnt sich das da seinen Weg. Und seit Montag steht es auf dem Platz 1 der globalen Jahrescharts für RateYourMusic.com als bestbewertetes Album global des bisherigen Jahres. Mal gucken, wie lange es sich da halten kann. Mit 3,9 von 5 Punkten.
Bei Spotify ist es auch bei diesen Global Debüt-Alben auf Platz 4 gechartet.
Wahnsinn. Schon stark.
Gönn ich das nach 3 Tagen, muss man kurz noch anmerken, das ist nach 3 Tagen das Ergebnis gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht.
Ja, ich kann mich euch auch nur anfügen. Mein Fazit ist auch, dass es auf jeden Fall ein zeitloses Album sein kann. Ich hoffe auch, dass es so angenommen wird, aber es sieht ja tatsächlich auch sehr gut aus. Und ich finde vor allem, es ist nicht nur zeitlos, sondern einfach so nahbar und so relatable, ohne dass man durch die Situation gegangen sein muss, die da alle geschildert werden. Und das finde ich halt, also das appreciate ich einfach nochmal auf einem Level. Auch dieses Ganze, dass das Filmkonzept auch einfach konsistent ist, dass es funktioniert, dass man sich wirklich kurz in eine Welt begibt und nachempfindet und ich meine teilweise ja sogar an die Tränen kommt, obwohl wir vielleicht kaum was davon wirklich so nachempfinden können, wie es halt irgendwie gemeint ist oder war. Und ich finde einfach, also mir persönlich wird OG Kimo und das ganze Team, das dahinter steckt und daran gearbeitet hat, nochmal sehr viel sympathischer nochmal. Ich finde, dass so viele Sachen angesprochen werden, die auch mir nochmal das Gefühl von Verantwortungsbewusstsein schildern, was mir persönlich auch ziemlich wichtig ist bei vielen KünstlerInnen, dass man sieht, dass die irgendwie was machen wollen, dass die was bewegen wollen in Leuten und auch was verändern wollen und irgendwie Projekte starten, wie er es jetzt versuchen möchte, Depressionen anspricht, Rassismus anspricht, solche Dinge alles, also auf verschiedene Herkünfte eingeht und so weiter. Es ist sehr realitätsnah und dementsprechend ein super, super krasses Album.
Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein dickes Shoutout an Funkvater Frank, der ja irgendwie das OG im Namen OG Kimo ist und auch einfach auf einer Produktionsebene und Mix und Mastering und alles einfach nur komplett ein komplettes crazy Gesamtprodukt geschaffen hat. Ja.
Dem stimme ich zu. Frank hat auf jeden Fall gezaubert. Also das steht außer Frage. Ich glaube, jeder, der ansatzweise ein bisschen musikalisches Gehör hat, hört, was das für Magie ist, die auf dieser Platte in Form von Beats passiert.
Ich glaube, wir haben alles gesagt. In gerade mal 2 Stunden plus einer Stunde Musik hören. Also, ja, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es bei dieser Ausgabe ein paar mehr Leute waren, als man das sonst mal vermutet. Alleine, weil das Album ist. Deswegen danke an alle, die diese 2 Stunden zugehört haben. Danke an euch. Ab jetzt wird dieses Format ein bisschen schwieriger für dieses Jahr werden, wenn man die Messlatte hier hingelegt hat. Ich bin gespannt, was uns so die nächsten Monate noch präsentiert wird. Nächsten Monat geht es ja direkt schon wieder mit sehr großen Platten weiter. Also, ja. Vielen Dank an euch. Wenn ihr noch eine letzte Worte habt, dann raus damit.
Vielen Dank für die Einladung. War mir eine Ehre, mit euch darüber zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Genauso von mir. Danke.
Ja. Same und Mask on got me looking like a Waschbär.
Shoutout Kimo, shoutout Frankie, shoutout Chimp Raider. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bobbrillen.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab Dank, alle meine Kritiker genug Dank, außer meine Mentoren.
Bitte widmet mir ein Kritik-Bitches.
Weil immer Promo und Kritik stecken.
Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
Backspin.